Power Wrestling Podcast.
Freunde, heute ist Dienstag, der 13. Dezember 2022. Endlich wieder Raw mit WWE Raw vom 12.12. aus Milwaukee, Wisconsin. Das fängt man immer an, so lang zu ziehen am Ende. Da gab's mal einen Catcher. Über den könnten wir heute reden. Natürlich über Raw, vielleicht über Sasha Banks, vielleicht auch über Matt Riddle. Ganz sicher aber mit dem Mann, den wir hier schon eine Weile nicht mehr im Podcast hatten. Ich bin übrigens Etter Bruns auf Twitter. Und er heißt Enrico_Alig, der Mann mit dem längsten Urlaub aller Deutschen in diesem Jahr, habe ich jetzt mal nachgerechnet.
Ja, schön. Ja. Schönen guten Tag. Ich glaube, du hast recht, oder?
Ich hab eine Umfrage gemacht unter allen Deutschen und ich habe niemanden gefunden, der länger im Urlaub war als du.
Boah, deswegen haben die alle so böse geguckt, ne, als ich wiederkam. Boah. Ja, dass du umherpetzen musst, unfassbar.
In dieser Neid-Generation. Vielleicht können wir da eines Tages nochmal drüber sprechen, wo du überall unterwegs warst, weil es gab ja zumindest auch minimalen Catch-Bezug, ne?
Das stimmt. Ja. Das wäre ja fast mal was für einen eigenen Podcast, ne?
Ja, gut, ich möchte deine besten Geschichten jetzt nicht direkt hier verwerten.
Eigentlich können wir das auch in zwei Sätzen abfrühstücken. Weil in Samoa sahen alle aus wie von den Usos, nur dass sie noch ein bisschen dicker waren. Und wir waren in der Nähe oder am Haus von Rockys Mutter, wo ich eigentlich immer dachte, dass die aus amerikanisch-Samoa kommen. Das steht doch eigentlich überall. Aber die Mama ist so bei dem Original-Samoa aufgewachsen. Siehst du?
Ja, Atta Johnson heißt die, ne? Natürlich, die auch dann in der Familiengeschichte da schon bei den als Veranstalterin mit aktiv war. Und der The Rock erzählt ja auch ganz gerne die Geschichte. Man weiß nie, was noch ein bisschen so dazu gedichtet ist und was echt ist. Und da lebten die auch mal auf Hawaii eine Weile, mussten dann in die USA.
Ja. Hat aber geklaut, Schokoriegel.
Und hat, das war seine jüngste Geschichte, hat The Rock eine tolle Insta-Geschichte gemacht, wie er die Schokoriegel klaute, die Snickers. Ich bin mir nie so ganz sicher, ob das wirklich alles so passiert ist oder ob da hier ein Snickers-Werbedeal hatte. Was denkst du?
Oh Gott, da habe ich mir gar nicht drüber nachgedacht.
Nein?
Nee, aber irgendwie glaube ich ihm alles. Da kann mir alles erzählen. Finde ich okay.
Das ist ja so ein bisschen raus, ne? Das ist auch ein Talent, wenn man allem alles erzählen kann. Das ist so ein altes, auch großes Talent eines Wrestlers, ne?
Ja, genau, ja.
Und das steckt noch voll in dem drin. Das ist eine feine Sache. Sasha Banks, kann die dir eigentlich auch alles erzählen? Weil, gut, sie erzählt ja eigentlich nichts. Sie schweigt jetzt seit Mai. Und nun heiße Gerüchte. Anfang 2023 könnten wir sie wiedersehen. Allerdings nicht bei WWE. Und jetzt gibt's wohl heiße Verhandlungen, vor allem mit New Japan Pro Wrestling. Wo du ja auch als Globetrotter vor Jahren schon mal warst. Wenn du jetzt hörst, am 4.1., da könnt sie da auftreten. Könntest du dir vorstellen, direkt einen Flug zu buchen oder geht deine Begeisterung für Sasha Banks nicht so weit?
Ich glaube, der Event selber, auf den habe ich schon Bock. Und vor allen Dingen auch wegen Kenny Omega gegen Ospreay. Das würde ich sehr, sehr gerne auch live vor Ort gucken. Sasha, muss ich sagen, war ich jetzt nicht immer Mega-Fan. Aber wenn ich mich zurückerinnere, man sieht ja gerade überall auch so diese Fotos und Videos von den Anfangstagen, ne? Erstes Match gegen Paige und so alles. Da kann ich mich doch erinnern, als ich das erste Mal bei NXT in Orlando war. Das war der Takeover, bei dem Kevin Owens sein Debüt gefeiert hat. Und da gab es einen Three-Way-Dance. Ich weiß nicht mehr, wer da alles dabei war. Ich weiß nur, Sasha Banks war dabei und Charlotte, dritte Person, weiß ich nicht mehr. Und Sasha Banks war da einfach unfassbar gut. Und an dem Tag habe ich sie auch zum ersten Mal überhaupt gesehen. Mich hat vorher NXT nicht gejuckt. Und das war richtig, richtig gut. Und am nächsten Tag haben wir so eine Tour gemacht durchs Performance Center und da hing sie dann so in der Ecke beim Doktor und wurde halt so ein bisschen gepudert und ein bisschen fit gemacht, weil sie war schon sehr bis mitgenommen und da waren alle Wrestler ganz, ganz stolz auf sie, weil sie da einfach so allen die Show gestohlen hat und das war ganz süß, da saß sie ganz süß, noch mit natürlichen Haaren in der Ecke und das war ganz, ganz toll und und die letzte Erinnerung, die ich hatte, war beim Royal Rumble dieses Jahr in St. Louis. Da hat sie von allen Frauen den größten Pop bekommen. Also mit Abstand. Und danach war sie wieder verschwunden, oder? Und dann kam sie beim Mania, glaube ich, wieder. Und dann war auch nichts.
Dann bis Mai, da hat sie noch Tag Team gemacht mit Naomi. Ja, ich versuche mich auch gerade zurückzuerinnern, was im Januar und April so alles passiert ist.
Aber schon eine Weile her. Sie hatte dieses tolle Kostüm angehabt beim Rumble. Das war das so Sailor Moon-mäßig? War das das?
Das war das, ganz genau.
Genau, und das war einfach unfassbar. Die Optik war einfach super gut. Und im Endeffekt, sie hat ja auch wirklich einen tollen Look, der auch, glaube ich, nicht nur in der Wrestling-Welt funktioniert. Und im Ring ist sie sowieso richtig gut. Irgendwie so in diese oberste Riege mit Charlotte und Becky ist sie irgendwie nicht aufgestiegen. Ne? Wir erinnern uns alle daran, dass sie ihre Titel meistens sehr, sehr schnell wieder verloren hat. Und vielleicht.
Ja, aber hat WWE sie einfach nicht aufsteigen lassen, weil so gefühlt steht sie ja auf dem Level. Ne? Und sie hat, behaupte ich jetzt mal, gut, Personen können ja auf jeden Menschen eine andere Wirkung haben, aber durchaus ein Star-Appeal, was WWE ja bei vielen, ja nicht nur weiblichen Stars derzeit fehlt. Das ist ja auch so ein Ding, ne? Kamen so viele Frauen dazu und oftmals wresteln die da so vor sich hin. Ohne die große Reaktion. Und dass Sasha Banks mittlerweile eine große Fangemeinde um sich versammelt hat, das steht ja außer Frage. Die folgen ihr ja auf Schritt und Tritt, was jetzt die nächste Information über sie in Social Media ist.
Ja, ja, vor allen Dingen, sagst du es völlig richtig. Und vor allen Dingen auch, sie ist ja nicht jetzt immer so anscheinend die einfachste Person. Und das macht es ja eigentlich gerade immer so spannend. Und wenn ich mir so angucke, was bei WWE so rumläuft, die sind halt alle langweilig. Also nicht alle, aber viele sind langweilig. Den einzigen, den ich da irgendwie rausziehen würde bei den Männern, zumindest bei Raw, ist wiederum Riddle, der aber anscheinend ja auch so ein paar Probleme gerade hat, was jetzt natürlich nicht lustig ist, aber irgendwie ist es halt ein Typ, der eben genau das halt ist, was er verkörpert. Und den habe ich im Interview halt wirklich einen sehr, sehr netten Typen kennengelernt. Und dass der dann aber mit seiner Art bei der WWE nicht immer gut ankommt, kann ich auch nachvollziehen. Und ich glaube, bei Sascha ist das halt ähnlich. Und das ist halt so, dass du halt überall so ein bisschen so die Typen verlierst halt, ne? Und man will halt lieber die Ja-Sager und die Angepassten, aber die sind dann auch oft leider sehr, sehr öde.
Das ist wohl so. Und Sascha und Matt Riddle gehören da wahrlich wohl nicht dazu. Wobei bei Sascha Banks ging es ja auch darum, ne, dass sie einstand für das, was sie für richtig hielt. Und geriet dann mit ihrem damaligen Chef noch, mit dem Vince, aneinander. So die grobe Geschichte, die man sich erzählt. Und ich meine, wenn es um inhaltliche Fragen geht, ja, wenn man sich dafür einsetzen möchte, vielleicht auch dann einen Schritt zu weit gegangen ist, in dem Maße, wie sie es tun konnte, kann man ihr das ja als Zuschauer dann auch nicht irgendwie vorhalten. Aber ja, ich habe mit meinem und unserem allen werten Kollegen Markus Holzer am Samstag darüber gesprochen. Da war ich noch fest davon überzeugt, naja, ich hätte noch Geld drauf gesetzt. Sascha sehen wir zuerst bei WWE wieder 2023, weil ich es immer noch nicht so ganz glauben kann. Aber mittlerweile verdichten sich da ja die Spekulationen, gibt verschiedene Infos eben, dass Sascha Banks sich handelseinig sei mit New Japan für den 4.1. Wrestle Kingdom, wo sie noch nicht antreten würde. Aber dass da dann auch Matches passieren könnten, entweder bei New Japan oder bei Stardom, das ist ja die Frauenpromotion, die Bushiroad gekauft hat. Bushiroad, das Unternehmen, was auch New Japan gehört. Ich kann mir vorstellen, dass man das unter New Japan-Banner dann bringen möchte, weil das ist ja schon dann eine ziemlich große Sache. Und für New Japan wäre das auch eine feine Sache, weil nachdem AEW kam und dann die Pandemie, haben die ja schon so bei uns in der westlichen Fanwelt was verloren, ne? An Aufmerksamkeit. Das war ja mal anders so Ende der 10er Jahre rum, wenn du dich erinnerst. Als du auch die Reise angetreten bist.
Ja, völlig. Da gab es ja nur quasi WWE und dann hast du New Japan gehabt. Und ich weiß noch, das war ja immer so tollen Uhrzeiten halt, ne? So vormittags. Da hatte ich mir dann auch schön einen Account geholt, also Zugang zu dem New Japan World heißt das, ne? Mhm. Und da habe ich mir dann wirklich regelmäßig immer das angeguckt früh. Also manchmal auch ohne Ton, manchmal nur auf Japanisch, da konntest du auch einen Ton klar auslassen. Aber das war eigentlich immer ganz schön. Und irgendwie dann kam die Pandemie und obwohl von den AEW kam halt, ne? Und als dann Omega und so rüber sind, Omega und die Bucks, dann hat das schon ein bisschen nachgelassen. Und auch jetzt die Kooperation mit AEW hat jetzt, glaube ich, für New Japan nicht wirklich viel gebracht. Also gut, hat auch für AEW gefühlt nicht viel gebracht. Aber wäre natürlich geil, wenn jetzt die Japaner wieder ein bisschen angreifen würden und mit nur Sascha oder so, wäre das schon toll.
Absolut, ja. Forbidden Door dieses Jahr logischerweise war schon Pay-Per-View-mäßig ein Erfolg. Vom Aufbau her waren viele dann eher genervt, dieses ganze Durcheinandergewürfel. Seitdem ist da ja tatsächlich auch nicht so viel passiert. Und New Japan hatte eben, ich meine, Japan wie kaum ein anderes Land, außer China vielleicht, besonders lang auch mit der Pandemie zu kämpfen und die Auswirkungen auf die Shows, wo dann keine Fans zugelassen wurden und die Fans dann auch lange gar nicht sich lautstark äußern durften, sondern immer maximal schön klatschen. Das hat die schon ziemlich mitgenommen. Und ja, die US-Fans haben sich natürlich gedacht, wenn wir unseren Kenny Omega und die Young Bucks mittwochs zur Primetime um 20 Uhr sehen können, warum dann dort früh morgens oder nachts einschalten müssen? Mhm. Und hinzu kommt, auch wenn jetzt niemand wahrscheinlich plötzlich irgendwas gegen New Japan hatte, aber so ein bisschen, die Sache ist, wie viele Stunden hat man überhaupt Zeit, pro Woche Catchen zu gucken? Ne? Du kennst das ja. Du musst ja schon deine Aufmerksamkeit Monday Night Raw widmen.
Ja, die große Aufmerksamkeit, ja. Also, komplett. Also, im Endeffekt, SmackDown kann man immer durchgucken, Raw ist dann schon hart. Aber auch schon, wenn, also bei AEW, ich weiß nicht, wie viele Leute immer noch wirklich sich Rampage reinziehen. In den USA sind es ja nicht mehr so viele. Und auch bei Dynamite habe ich in den letzten Wochen öfter schon mal, aber nur mal kurz die Highlights rangeguckt. Und weil da einfach so ein bisschen die ganzen Storys verloren gehen. Aber ich glaube, dass man einfach die Zeit nicht hat. Auch bei Raw hört man immer wieder, dass das Raw alles so toll ist. Vor allen Dingen, weil im Hintergrund immer Sachen passieren. Und aber wer guckt denn wirklich netto da 3 oder netto 2 Stunden 20 ununterbrochen auf diesem Bildschirm drauf, um ja alles mitzubekommen? Also, weiß ich nicht.
Macht da keiner. Das ist in jedem Fall eine Bürde, kann ich allen versichern hier. Um noch mal kurz Sascha hier zusammenzufassen. Also, 4. Januar, gucken wir ganz genau hin. Ja. Da macht sich Enrico auch wieder einen Account für New Japan World. Das ist dieses Jahr, was ist das für ein Wochentag wohl, der 4. Januar? Weißt du das auch, wenn ich so überlegen. Dienstag rum?
Nee, warte mal, Dienstag. Ich bin am
Mittwoch.
Ja, Heiligabend ist am 4.
Ja,
müsste, ne? Ja.
Guck mal, du rechnest und ich nehme einfach mein Handy zur Hand. Neben dem Taschenrechner meine Lieblings-App, der Kalender. Mittwoch, der 4.1.
Ja, da steht noch nichts drin. Wahrscheinlich habe ich da wieder Frühdienst im Büro. Das heißt, das läuft dann scheiße leider. Oh, habe ich jetzt scheiße gesagt? Naja, wahrscheinlich. Na, ich guck's vielleicht nachmittags an. Aber Twitter ist dann auch wieder voll. Ja, muss ich noch irgendwie einen freien Tag reinkriegen. Weil hätte ich schon Bock. Ich glaube, das schickt mich jetzt wahrscheinlich keiner hin. Leider.
Schade. Klappt das noch nicht. Aber ja, es wird ja dann auch, wie gesagt, noch nicht wohl das erste Match von Sascha.
Ich kann ja lügen. Ich kann ja lügen und sagen, pass mal auf, ich glaube, der Undertaker kommt da zurück. Da sollten wir wohl hin.
Ja, hast probier das doch mal. Das zieht immer. Hast und ansonsten, ja, bitte?
Hast du da was gehört über Undertaker Comeback in Japan? Nein.
Doch, also da munkelt man wirklich so einige Sachen. Kann das bezeugen. So, dieses andere mit Sascha ist natürlich weiterhin auch die AEW-Geschichte. 11. Jänner, wo es ein Tag-Team-Match gibt, Dr. Britt und Jamie Hayter gegen Saraya und eine Mystery-Partnerin. Das mag jetzt ein Gehirngespinst sein von allen oder aufbauend auf dem, was schon bei New Japan passiert. Ob man da vielleicht jetzt auch bald Sasha Banks unter neuem Namen, wie mag sie sich nennen, Mercedes Moné, das hat sie wohl getrademarkt, könnte sie da auftreten? Wie fändest du das?
Tja, also ich fände es ja fast geiler, wenn sie dann nur Japan machen würde. Weil dann man einfach einen Grund hat, sich New Japan wieder anzugucken. Und das macht ja eigentlich auch Spaß. Wenn sie dann bei AEW rumläuft, brauchen die Amis ja nicht New Japan gucken. Ne? Aber ich glaube schon, dass das passieren wird irgendwo. Ne? Also, dass diese Gerüchte, die man da gerade hört, oder fast schon als Fakten verkauft wird, dass das nicht alles Hirngespinste sind, davon gehe ich aus. Und dass das schon, dass die jetzt ja schon Mitte Dezember irgendein Tag-Team-Match für Mitte Januar oder Jänner, wie du sagst, ankündigen. Wenn es da jetzt keinen Zusammenhang gibt, das würde mich jetzt schon wirklich schon sehr, sehr wundern. Also wer soll es? Also deswegen glaube ich schon, dass das dann auch eine Sasha Banks oder Mercedes Moné sein wird. Ich wüsste nicht sonst, weil sonst hat ja eigentlich alle Frauen, die nicht bei 3 auf den Bäumen sind, hat ja eigentlich mittlerweile Hunter wieder gesigned, oder?
Das hat er in den letzten Monaten durchaus gemacht.
Ja, und die haben alle lustige lustige bunte Haare bekommen, damit man es auseinanderhalten kann.
Das ist das neue WWE-Credo. Jeder hat eine andere Haarfarbe, so dass wir sie auch im Dunkeln unterscheiden können. Tatsächlich. So, also, das ist der 11.1. Da gucken wir auch ganz genau hin, was da passieren wird. Irgendeine Überraschung. Unser Tony Khan liebt ja die Überraschung. Da könntest du wohl auch was geben. Aber ja, WWE können sicherlich deutlich besser damit leben, wenn sie nur Japan macht. Aber andererseits wollte man auch wohl nicht genug Geld zahlen. Das sehe ich ja dann eher als Fehler an, tatsächlich. Vielleicht sieht man Sasha Banks nicht als den Star, der sie womöglich ist. Naja.
Ist eigentlich schade, weil ich glaube, wenn sie jetzt mal so wirklich nochmal so einen richtig schönen Run bekommen würde, wäre schon geil, weil irgendwie, wenn ich jetzt Becky Lynch mir angucke, jetzt wärmen sie wieder dieses Gimmick von vor 3 Jahren auf, ist ja okay. Eine Charlotte, gut, die war jetzt lange weg oder ist lange weg. Wenn sie wiederkommt, wird sie, glaube ich, wieder dieselbe Rolle spielen wie vorher. Alle freuen sich vielleicht für ein paar Tage, dann sind alle wieder genervt. Bailey, ja, nee, finde ich jetzt gerade unfassbar unspannend. Und die anderen sind ja eigentlich alles nur so Beiwerk mit lustigen, bunten Haaren, wo jeder den anderen besiegt. Und gut, Asuka hat jetzt mal jetzt irgendwie das Make-up ab. Das fiel mir gar nicht auf. Das habe ich erst auf Twitter gelesen, dass das Make-up ab ist. Aber ist schon mal eine Verbesserung. Und was ist da noch so? Ronda mit lustigem Make-up ist grauenvoll. Also, da ist momentan viel Masse, aber ich wüsste jetzt nicht, wer dann so diesen nächsten Schritt nach oben da wagen kann. Und eine Sascha wäre irgendwie zwar auch eine Veteranin, sage ich mal, aber irgendwie den richtig großen Run oben hatte sie nie. Wäre schon geil. Also, aber man muss sagen, sie war sogar im WrestleMania im Main Event. Das vergisst man ja manchmal sogar.
Das soll man nicht unterschlagen, ne? Gegen Bianca natürlich. In Tampa.
Tampa, ja. Aber irgendwie so richtig, weiß ich nicht. Das war ja auch so ein forciertes Ding, wo die WWE wieder sagen kann, guck mal, wir haben hier Geschichte geschrieben. Und wo ja vorher auch schon klar war, wer den Titel gewinnt, das war ja auch dann nicht so, vielleicht so legendär, wie das die WWE gerne hinstellen würde halt, ne? Muss man dann ja doch sagen.
In jedem Falle haben wir da ein spannendes Thema schon für die Jahreswende. Jemand, der über die Jahreswende Urlaub macht, ist der Matt Riddle. Wurde ja letzte Woche von Solo Sikoa bei WWE Raw attackiert und dann innerhalb der Storyline verletzt und fällt für 6 Wochen aus. Kann also dann kurz vor dem Rumble wieder mitmischen. Da braucht man ja jeden, um das Match zu füllen. Und da haben wir uns schon gedacht, Moment mal ganz kurz, der wird ja wohl nicht verletzt sein, weil der hat ja gerade ein Match bestritten. Warum ist er denn da jetzt raus? Und jetzt hat Anfang der Woche eine US-Wrestling-Seite berichtet, dieser Matt Riddle sei wiederholt durch einen Drogentest gefallen. Und ja, das wäre ja naheliegend, dass er dann innerhalb des Wellness-Programms tatsächlich suspendiert wird. Und da hätte man auch die Erklärung, warum er eben Pause macht, ohne dass er wirklich verletzt zu sein scheint. Und du bist ja da auch ein Experte auf dem Feld, also nicht was Wellness-Suspendierung angeht, sondern seine nächste Geschichte. Er hat wohl auch, das ist jetzt ein heißes Thema im Internet, eine neue Freundin.
Ja, ja, hat eine neue Freundin mit vielen Tattoos und einer Vorliebe für nackte Haut, glaube ich. So, aber vielleicht haben sie auch nur rumgeknutscht, wo er völlig breit war, weiß man ja alles nicht. Ne? Aber irgendwie so richtig gut ist das alles nicht da so, ne? Weil, also ich will jetzt der guten Dame nicht zu nahe treten, aber
die Dame, wie ich da vernommen habe, scheint auch wohl aus der Erwachsenenfilmunterhaltung zu sein, ja, korrekt?
Ja, genau. Und da ist ja auch nicht immer so, also
aber bei solchen Themen schäme ich mich ja, aber du hast ja keine Berührungspunkte.
Nein, aber also ich will jetzt der Dame nicht zu nahe treten, aber wenn ich jetzt ein Chef wäre und mein Angestellter hätte Probleme mit gewissen Substanzen, also wir reden ja jetzt nicht von Marihuana, aber das ist ja bei WWE mittlerweile völlig fein, anscheinend mit anderen Substanzen, und dieser Angestellte dann auch noch eine neue Freundin hat, die irgendwie Pornodarstellerin ist, oh, weiß ich nicht, ne? So.
Der lebt auf jeden Fall sein Leben jetzt, nachdem er ja, also er hat sein Leben schon gelebt während der Ehe und dann ist das ja in Trümmer zerbrochen und seine jetzige oder baldige Ex-Frau, ich weiß nicht, ob die Scheidung schon durch ist,
ja, die ist schon durch,
hat da ja auch in diversen Kommentaren kein gutes Haar an ihm gelassen.
Ja, eben. Und es ist halt so ein bisschen schade, weil ich habe ihn einmal interviewt und da fand ich ihn einfach unfassbar nett und da war er gefühlt auch schon super breit. Die meisten Fragen hatte er nach 5 Sekunden schon wieder vergessen und musste nachfragen. Das war aber wirklich sehr, 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 sehr unterhaltsam. Und bei dem Typen denkst du dir so, Mann, da hättest du Bock, einfach mal abends eine Kneipe zu ziehen und so. Das ist echt ein guter Typ. Und das ist natürlich dann schade, wenn man dann sowas halt liest. Aber ja, vielleicht irgendwie doch ein bisschen zu viel mit anderen Sachen, ich weiß es nicht, steckt man nicht drin halt, ne? Weiß man auch einfach zu wenig, ist natürlich ein bisschen schade, sowas dann zu hören, vor allem wenn es schon der zweite Verstoß halt ist, na, dann denkt man sich so, ja, da kann jetzt ja der ganz große Push kommt dann vielleicht dann doch nicht, na, weil ich glaube beim dritten kicken sie dich ja, außer du bist Randy Orton, richtig? Obwohl, das ist sein bester Kumpel. Von daher geht das dann ja vielleicht.
Ja, vielleicht sollte der Randy mal in einer ruhigen Minute mit dem Riddle sprechen. Denn ja. Randy hat ja eine ganz eigene Vergangenheit, hat ja auch diese wilden Nullerjahre. Wie du gerade schon gesagt hast, dennoch Riddle natürlich ein Charakter. Und hier sollen wir die Dinge nicht schönreden, die da womöglich alle passiert sind. Aber das ist halt so ein Typ. Erinnert mich da auch in gewisser Weise an Jeff Hardy. Und zwar in dem Sinne, kann mich erinnern, das war damals noch eine absolute Rarität, als wir im Power Wrestling mal Triple H interviewt haben in den Nullerjahren. Der hatte ja kaum Interviews gegeben. Wolfgang hat es damals irgendwie geschafft. Ja. Und ich weiß noch, wie ich da auch mal nachgefragt habe, das war zu der Zeit, als Jeff Hardy so gepusht wurde. Man hat da ja lange gezögert, ihm dann auch mal den World Title zu geben. Gut, und wenn man dann auch gecheckt hat, was da alles so hinter den Kulissen mit Jeff Hardy abging und nach einer Weile wurde das dann ja auch breites öffentliches Thema mit der Verhaftung und so weiter und er saß dann ja auch mal Anfang der 10er Jahre für ein paar Tage im Gefängnis. Konnte man schon bei WWE verstehen, warum man natürlich auf dieses Pferd nicht unbedingt gesetzt hat. Und das wirkt nämlich jetzt auch beim Riddle so. Ich möchte nicht sagen, der hat den identischen Lifestyle wie Jeff Hardy damals. Mhm. Aber das hatten wir ja auch im Podcast besprochen. Der Riddle, der diese Rollins-Fehde hatte, jetzt im Sommer, Spätsommer, die ja wirklich auch gut ankam, wo man eigentlich dachte, das wird jetzt hier genutzt, um mit dem Riddle den nächsten Schritt zu gehen. Aber es ist ja genau nicht passiert, sondern man hat einen Seth Rollins, das ist eine feste Bank für WWE und auf den kann man auch vertrauen. Und seit der Geschichte ist der Riddle dann ja eher wieder im Mittelfeld versunken. Und wenn wir das jetzt hier mal zusammenziehen wollen und behaupten möchten, vielleicht ja auch gerade deshalb, weil man sich nicht unbedingt traut, mehr auf ihn zu setzen, als ihn jetzt im Tag Team mit Elias antreten zu lassen.
Ja, finde ich auch. Also irgendwas ist da halt hinter den Kulissen vorgefallen. Weil wenn ihr überlegt, mal der Main Event von Extreme Rules, da stand da ja noch drin. Das ist ja gerade mal, wann war denn der? Juni, Juli? Ist ja wirklich nicht lange her.
Extreme Rules war im Oktober.
Nein. Wirklich?
Also in den Ferien war es. Vielleicht hast du das mit einem anderen Pay-Per-View jetzt, so der Premium-Live-Event
verpasst. Dieser Main-Event mit Rollins gegen Riddle in diesem komischen, dieser Struktur, in diesem komischen Ring da, ohne Seile, mit diesem...
Im Fight-Pit. Ja, das war Anfang Oktober, ganz genau.
Ach wirklich, das ist ja gar nicht so lange her.
Das war auch die Veranstaltung, wo auch der Bray Wyatt zurückkam mit seinen verschiedenen Masken.
Oh Gott, siehst du, ich weiß schon gar nichts mehr. Irre.
Ein verschwommenes, verworrenes Jahr hier vor deinen Augen.
Wo ich sagen muss, ich war jetzt nie ein Jeff Hardy-Fan so richtig. Ich fand ihn im Tag-Team damals noch, also ich bin ja alt, ne? Und Ende 90er, das fand ich schon gut, oder Anfang 2000er Jahre mit den ganzen TLCs. Als Single-Character fand ich Jeff Hardy nie so gut, weil ich ihm auch nie abgenommen habe, dass er wirklich Bock hat, Catcher zu sein. Und im Grunde war ja immer Matt derjenige, der Catcher sein wollte. Und Jeff war der, der besser aussah. Und der dann mitgeschliffen wurde und der das dann halt durchgezogen hat. Ne? Während, glaube ich, ein Riddle halt schon Bock hat auf so Kampfsportzeug. Da kommt der ja auch her. Von daher würde ich, finde ich, Riddle eigentlich den, also finde ich Riddle schon viel, viel besser. Und bei Jeff Hardy kam einfach auch hinzu, dass er ja eigentlich kein großer Catch-Fan war, hat das dann gemacht, hat sich mal viel wehgetan und hat dann auch leider den Substanzen genommen, um die Schmerzen zu in den Griff zu bekommen. Also, um es jetzt mal ganz grob zusammenzufassen, so würde ich das jetzt sehen, dass, glaube ich, auch einiges von dem, was Jeff Hardy da widerfahren ist, daran lag, dass er nicht mit dem Herzen so im Business hing.
Der Jeff?
Ja.
Ja, das war ja immer die Geschichte und ich meine, die Fans wollen immer die nächste spektakuläre Aktion sehen, ne? Und dann machst du das 500 Mal und plötzlich tut dir der Rücken weh und dann tust du da was dagegen. Das ist halt dieser Teufelskreis. Und dann kommen wiederum Fans, die einen verurteilen für den Lifestyle, in den man dann geraten ist. Muss man immer tatsächlich fairerweise auch aus beiden Perspektiven dann sehen.
Klar. Und bei Riddle, wie gesagt, ich hoffe mal, dass er das alles in den Griff bekommt und dass die WWE auch, ja, im Endeffekt, Hunter ist ja eigentlich da jetzt nicht so ein, ich weiß nicht, wie Hunter drauf ist, wahrscheinlich ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen lockerer, aber es ist schon überraschend, dass jetzt quasi mit der Übernahme von Hunter eigentlich so ein bisschen so das Schiff von Riddle ein bisschen zu sinken beginnt, wo man eigentlich dachte, ey, jetzt geht's gerade erst hoch und abwarten.
Vielleicht braucht er auch einfach seinen Aufpasser Randy Orton zurück, aber da steht ja auch ein großes Fragezeichen darin. Dahinter ist jetzt erst vor wenigen Wochen wohl operiert worden am Rücken. Unser Randy Orton wird wahrscheinlich auch noch eine Weile dauern. Und da bleiben uns dann einige andere, wie ein Bobby Lashley, ein Austin Theory, Seth Rollins. Das sind die Herren, um die sich derzeit Monday Night Raw dreht, aus Milwaukee, Wisconsin. Kennst du noch den Wrestler, der aus Milwaukee, Wisconsin kam, mit dem blondierten Haaren und dem Mikrofon?
Wenn ich an Milwaukee denke, denke ich immer an Wayne's World 1, weil da nämlich Wayne und Gars zum Alice Cooper Konzert fahren in Milwaukee und dann erzählt, ich weiß nicht, wer das erzählt, ob es Wayne war, dass es ursprünglich Milwaukee hieß, nee, es war Alice Cooper sogar, irgendwas Indianisches. Jetzt, da guckst du, ne?
Da bin ich schon eine Weile her, seit ich das letzte Mal Wayne's World gesehen habe.
Ein Wrestler, Milwaukee, was, mit Mikrofon?
Mr. Kennedy, den meine ich.
Oh Gott.
Ja. Den haben viele vergessen, außer ich allem anscheinend nach. Das ist nämlich auch so ein Typ, der ja damals auch nicht gerade wohl im besten Einvernehmen WWE verließ und seitdem auch da nie wieder aufgetreten ist. Ne? Das gehört nicht zu denjenigen, die hier und da mal, wie der Boogeyman, da mal irgendwo rumstehen, ein dummes Gesicht machen. Also Mr. Kennedy, der wurde damals einen Strich gemacht. Aber ich wollte ihn heute nochmal würdigen hier aus Milwaukee, Wisconsin.
Ja, das ist toll. Wollte nicht in Milwaukee auch Stone Cold gekrönt, ja, ne? Der King of the Ring?
King of the Ring 96.
War doch Austin, oder? War doch in Milwaukee.
Das finden wir jetzt heraus, ob du dieses eigene, das Quiz, was du gerade mit dir selbst veranstaltest, ob du da einen Punkt bekommst. Aber ja, du hast recht. Die MECCA Arena. Ja, kriegste. Mit dem King of the Ring. Weißt du, wer beim King of the Ring bei der Veranstaltung damals auf dem Veranstaltungsplakat war?
96, warte mal.
Ja, ja.
Ich muss jetzt gerade. Oh, fuck. Das ist WrestleMania. Das war WrestleMania 12? Nee.
Da kommt man auch nicht direkt drauf, weil es ist jemand, der dann gegen Jerry Lawler angetreten ist in einem 3 Minuten 50 Match. Nämlich der Ultimate Warrior war hier auf dem Plakat.
Oh. Ja. Das war eine tolle Zeit mit ihm, als er mit Basecap reinkam. Weißt du noch?
Nee, aber du weißt das ja, weil du hast ja jetzt in den letzten Monaten und Jahren nochmal ganz genau die WWE-Geschichte studiert und schaust dir gerne die alten Raw-Folgen an. Deshalb, wo du jetzt im Jahre 97 bist, was ich weiß, kann ja 96 noch gar nicht so lange her sein.
Nein, da weiß ich noch. Ja, das stimmt. Da war der Warrior da gegen Lawler, war ein toller Kampf.
Das glaube ich gerne. So, den haben wir hier nicht bekommen. Doch, wir haben tolle Matches bekommen bei WWE Raw vom 12. Dezember. Gleich zwei Number-One-Contender-Matches, alles so ein bisschen in der Schwebe. Mhm. Ich vermute mal, man hat auch vor jetzt Anfang des Jahres, das wäre dann wann, am 2. Jänner, nochmal eine große Raw-Folge zu machen, vielleicht mit den Titelmatches. Eine, die ein Titelmatch bekommen wird, ist deine persönliche Freundin Alexa Bliss. Die hat sich ja letzte Woche im Triple Threat Match durchgesetzt. Und jetzt gab es hier zu Beginn Alexa gegen Bayley. Und ja, tatsächlich wird Alexa gegen Bianca antreten, die ja auch anwesend war. Im Gegensatz zu Io Sky und Dakota Kai, da hat nämlich Becky ganz zu Beginn direkt für gesorgt, dass die aus der Halle verschwunden sind, sodass dann Bayley auf sich allein gestellt war. Und konntest du Alexa gegen Bayley genießen?
Ich habe mir sogar mal angeguckt, muss ich sagen. Meistens läuft das ja nur so nebenbei so mit. Aber ich habe mir das hier mit einer Tasse Kaffee gemütlich gemacht, habe mir den Kampf angeguckt und naja, richtig gut war er jetzt nicht. Ne? Also waren ja ein paar Aktionen, so diese Headsisser da. Oder ja, die sah halt ein bisschen komisch aus, ein bisschen steif. Ich weiß da nicht, wer da jetzt so ein bisschen sich wehgetan hat oder wer da was falsch gemacht hat, aber. Naja, also im Großen und Ganzen war das schon okay, aber war jetzt kein Kampf.
Ja, okay, aber der Begriff steif, der finde ich passt sehr gut auch generell zu diesem Match, weil so richtig, ne, so smooth ist das alles nicht, was da passiert.
Nee.
Und die andere Sache, hier in diesem Match zog sich aber durch den Abend, aber hier fiel es mir da noch besonders auf und das war jetzt nicht nur in Milwaukee so, in der Stadt, wo damals
Wayne's World,
das, also wo Garth und Wayne zum Alice Cooper Konzert gefahren sind. Mir fiel Garths Name nicht ein. In jedem Falle, die Publikumsreaktionen, ja, die sind ganz schön mau. Nicht nur hier in diesem Match, sondern wieder durch die ganze Sendung gezogen. Und es gibt halt derzeit so viele bei WWE, wo die Leute einfach nur da sitzen. Auch die SmackDown Tag Team Division zum Beispiel mit Hit Row und den Viking Raiders. Oh. Das ist alles schon ziemlich zäh. Da hat man jetzt diverse Leute auch zurückgeholt. aber zünden tut da nicht so viel.
Nee, also wenn du jetzt auf Hitro sprichst, ist wirklich das Allerschlimmste. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Ich weiß nicht, ob die bei NXT waren, die ja wohl okay, aber nur wegen diesem einen, der jetzt bei AEW ist, richtig? Ich habe das mich nie.
Trev Strickland?
Ja, ich habe das nie wirklich verfolgt. Aber was die da abliefern, schon dieser Song, wenn diese Musik losgeht. Hitro, oh Gott, könnte ich den Tisch beißen. Ganz furchtbar. Und was hast du denn noch? Viking Raiders zum 100. Mal? Und dann diese mexikanische Fraktion zieht ja auch wirklich null Reaktion. Ja, die haben
die Legado del Fantasma, trotz Selena Vega, die sich ja redlich Mühe gibt, auch im tiefsten Winter die knappsten Outfits zu tragen.
Sie ist wirklich toll. Und damals, als sie mit, Gott, wie hieß denn Andrade vorher eigentlich? Hieß der immer schon Andrade? Auch eine WWE? Nee, wie hieß denn der?
Der hieß immer Andrade bei WWE.
Doch, ja.
Andrade Lidlo heißt er jetzt. Ja, aber bei WWE ist er immer Andrade.
Ist er nur Andrade, ja? Okay, weil ja. Das war ja wirklich geil damals, die beiden zusammen bei NXT. Das war ja wirklich eine tolle Zeit noch bei NXT. Aber dieses, ich habe den Namen, kann mir den einfach nicht merken. Es ist halt wirklich so langweilig und so zäh. Und ich glaube, im Ring können die was, außer die Hitros. Die können, glaube ich, gar nichts, ne? Aber, da hast so viele.
Du musst die Namen mal lernen. Nein. Santos Escobar, Cruz del Toro, Joaquin Wild. Das sind Legado del Fantasma. Und Hitro sind Top Dollar und Ashanti the Adonis. Da braucht ihr aber auch ein halbes Jahr, um mit denen
zu merken. Top Dollar finde ich ja als Name geil. Aber das ist der Dicke, ne?
Das ist auf jeden Fall nicht der Schmalere. Das
Wort ja, will ich ja also nicht benutzen. Den Namen Top Dollar finde ich wirklich geil. Aber da kann ja wohl nicht wirklich was. Und man sieht ja auch, wie viel Zeit die WWE denen halt gibt halt, ne? So, das sind halt so 2-Minuten-Segmente, die halt völlig für ein Popo sind. Und diese Mexikaner, wie gesagt, ich habe hier, also das hat noch nie funktioniert bei WWE, leider. Vielleicht mal ein bisschen so die Super, wie sind die Supercools? Wie hießen die denn? Mexico,
auf dem Rasenmäher.
Oh Gott, das ist richtig, richtig beschissen. Aber das war ein bisschen lustig. Und gerade, ich gucke ja noch WWE 97 bin ich gerade. Da rennen ja jedes Mal diese Los Boricuas rum. Hat ja null Reaktion gezeigt. Null. Nie. Also ich weiß nicht, ob irgendwann mal so ein Gimmick funktioniert hat. Auch hier, wo die beiden, die Cologne-Neffen oder Brüder oder was auch immer waren da, sich als Immobilienmakler ausgegeben haben für Puerto Rico.
Das war auch eine tolle Geschichte.
Was ist denn das? Also das funktioniert einfach überhaupt nicht. Also ich glaube, diese Typen funktionieren nicht im amerikanischen Markt.
Also naja, hatte zumindest mal Alberto Del Rio einen guten Sommer.
Ja, aber den wollte doch auch keiner sehen. Also zumindest, also wo er am Anfang noch Heel war, war es ja noch okay. Aber also bis auf Eddie, der wirklich Charisma hatte halt und Ray, ist da ja nie was wirklich, also, oder?
Ja, aber ich finde toll diese Geschichte von den Colognes, die du hier wieder ausgegraben hast. Die haben ja, das war ja nicht Immobilienmakler, aber das war so, dass man sich Timesharing-Häuser irgendwo auf Puerto Rico kauft, mit anderen teilt, ne? Und dann kann man da, also wir können uns das teilen. Du machst da Urlaub von Juli bis September. Du hast da ja mehr Zeit und ich dann eine Woche hinten dran, dann kriege ich das Haus.
Ja, die Modelle kennen wir ja alle. Meine Großeltern haben das auf Gran Canaria, glaube ich, auch mal gemacht.
Oha. Ja. Und ist das für sie gut ausgegangen?
Ich glaube ja, die waren immer happy. Die waren jedes Jahr dann 6 Wochen auf Gran Canaria.
Ja, guck mal an, da könnte man noch Timesharing auf in Puerto Rico machen. Aber ist leider nie so durchgestartet, dieses tolle Gimmick.
Nein, aber das Publikum in Milwaukee, ich weiß auch nicht, das ist seit Wochen ist das Publikum immer lahm. Ich habe aber immer das Gefühl, dass da die WWE auch dann wieder verstärkt anfängt, irgendwie so Sounds drüber zu spielen. Das wirkt so wie so eine gleichförmige, wabernde Masse an Audio, die da läuft. Also, ich kann mir das nicht erklären. Also, es klingt nicht mal nach echtem Publikum mehr, sondern hat immer so ein sehr lautstarkes, starkes Gemurmel, aber was nicht so wirklich nach unten oder nach oben ausschlägt. Das ist irgendwie ganz komisch.
Also. In jedem Falle, um nochmal auf das Match zu kommen, Bianca Belair kam zum Ring, saß dort, war auch im Finish teils involviert. Es wurde nämlich ein Ringpolster abgezogen von Bayley und Bianca draußen moniert das. Bianca und Bayley stehen sich dann draußen gegenüber. Bayley will da auch ausholen und Bianca fängt den Schlag ab und Alexa ist auch irgendwo dazwischen. Und dann geht's da zurück in den Ring. Bayley fliegt in die Ringecke, wo das Polster nicht mehr war. Gut, sie hat jetzt dieses ungepolsterte Teil des Turnbuckles dort nicht getroffen. Vielleicht, weil sie nicht ein bisschen verfehlt. Alexa klettert auf die Seile, rutscht noch ein bisschen ab, schafft aber den Twisted Bliss, gewinnt, wird Nummer 1 Herausforderin. Bailey zieht ab, ist ganz traurig. Und dann der große Moment auch für dich als jahrelangen Fan vom Fiend. Wir haben das ja bei Alexa schon gespürt. Da ist noch irgendwie was. Immer dieses Bray Wyatt-Logo auf den Leinwänden. Und dann stehen sich Bianca und Alexa im Ring gegenüber. Bianca will den Handschlag und Alexa will sogar mit ihrer zuletzt Freundin die Umarmung. Und dann dieses Bray Wyatt-Logo im Hintergrund auf der Leinwand. Und plötzlich setzt Alexa Sister Abigail an und guckt ganz dämonisch in die Fernsehkamera. Lässt dann ab von dem Griff und weiß selbst nicht, was ihr gerade passiert ist. Läuft verstört aus der Halle. Bianca auch fragend, was jetzt los war. Und du als Freund des Dämonischen, was hast du aus der Situation gedeutet?
Hab mich gefragt, so, was das soll. Ne? Das scheint einfach eine olle Grafik.
Gut, was das soll, kann man sich ja generell fragen bei WWE, aber das ist ja schon ein bisschen spezifischer.
Naja, da ist halt, man sieht dann halt so eine Grafik, ne? Und dann guckt sie dann so böse und dann auf einmal wieder nicht und denkst du dir so, okay.
Also die Grafik soll, glaube ich, visualisieren, dass in dem Moment in ihrem Kopf irgendetwas passiert. Das ist der Kollege Markus Holzer, großer Horrorfilm-Fan, der hat uns das schon vor Jahren erklärt. Das ist der dämonische Keim, den Bray Wyatt damals in sie verpflanzt hat.
Ah ja, und was hat die Leinwand damit zu tun? Das ist nur anschaulich für den dummen Zuschauer, damit der das schnallt, oder wie?
Das behaupte ich jetzt einfach mal.
Aha, ja, das ist ja toll. Vielleicht fände ich es besser ohne die Leinwand, aber so wirkt es halt dann so, ja, ich kann mit dieser Bray Wyatt-Story bisher sowieso nicht viel anfangen, weil die für mich von Tag 1 an keinen Sinn ergeben hat. Aber weil der kam ja da zurück bei dem Event, den wir vorhin gesprochen haben, Extreme Rules, mit dieser Maske drauf. Dann hat er sie abgenommen. Und einen Tag später oder ein paar Tage später war dann auf einmal der Mann mit der Maske ein anderer.
Ja.
Also, das habe ich nicht ganz verstanden. Also,
aber der andere ist ja vielleicht gar niemand anderes, sondern das ist ja vielleicht auch eben Bray Wyatt. Also von der Stimme her muss das ja auf jeden Fall sein.
Und ja, aber
LA Knight sagt ja auch, wenn ihr nicht seht, dass das Bray Wyatt ist, dann seid ihr deppert im Hirn.
Ja, klar, aber er kam ja mit dieser Maske und hat sie dann einfach abgenommen. Aber es ist dann einfach nur, ach, das weiß ich auch nicht, was das soll. Und dann diese Fehde jetzt mit LA Knight, ich denke mir so, ja, der ist, glaube ich, ganz gut, der Typ. War aber, glaube ich, der einzige Catcher, den ich jemals getroffen habe bei WrestleMania am Kofferband, von dem dann niemand ein Autogramm wollte. So. Da war er aber noch bei Impact, glaube ich, oder so. Stand er mal neben mir.
Da kannten ihn ja auch noch nicht so viel. Ich glaube, wenn du ihn jetzt noch mal in der nächsten WrestleMania am Kofferband triffst, dann kommen da 2-3 Fans an, die lassen sich ihr T-Shirt unterschreiben oder was auch immer.
Also man guckt sich die Sachen ja mit Bray Wyatt immer ganz gut gerne an, aber man denkt sich ja immer so ein bisschen, man kann mal was passieren, weil im Grunde passiert halt nichts. Dann werden immer so Sachen angeteasert, wie jetzt mit Alexa, das ist dann 3 Sekunden. So, und dann schreiben alle so, boah, super geil, wie die Story weitergeführt wird. Ich denke mir so, was? Das wäre selten, ich gucke mir Sopranos an und in einer 50-minütigen Sopranos-Folge sind 2 Sekunden eine Storyline-Entwicklung und der Rest ist einfach nur bla. Und dann würden wir sagen, boah, war das eine tolle Weiterentwicklung. Und weiß ich nicht.
Also, was muss man ja auch fairerweise sagen, das trifft ja nicht nur auf die Bray Wyatt-Geschichte zu, sondern das trifft ja auf sämtliche Dinge zu, die hier auch gerade bei Raw passieren. Ja. Weil wenn man da mit der Show durch ist und sagen würde, also fasst mir das bitte mal zusammen, sodass ich möglichst wenig Zeit investieren muss, möchte wissen, was hier wirklich Relevantes passiert ist, da reichen ja eigentlich 5 bis 6 Sätze aus.
Ja, ich glaube, da passiert einfach nicht viel. Und wenn dann Leute sagen, ja, das ist halt Longtime Storytelling, denke ich mir so, nee. Also ich, gerade jetzt in den 90ern hat man auch teilweise sehr wie heißt das? Long-term? Long-time?
Ja, long-term, long-time, long-term.
Egal, weißt du, was ich meine. Und war auch auf lange Sicht alles aufgebaut, aber trotzdem passierte halt pro jeder Woche noch ein bisschen mehr. Also immer nur so 2 Sekunden und dann zu sagen, ja, wir bauen ja super lang die Story auf, ist so, nee. Ich versuche sie nur wahnsinnig zu strecken und den Quatsch, den er sonst in 4 Wochen verkauft hat, verkauft er uns jetzt in 12 Wochen. Und dass da wirklich mehr passiert. Und das ist dann so ein bisschen ermüdend und man fragt sich, jede Woche, habe ich jetzt irgendwas verpasst, wenn ich es nicht gucken würde? Nee. Und dann, ja.
Aber was aber schon die eingefleischten WWE-Fans möchten, ist ja nochmal Alexa und Bray Wyatt dann bald zusammenzusehen. Dieses teuflische Duo aus Covid-Zeiten. Ich muss aber noch mal kurz nachfragen.
Ja?
Das war doch bei WrestleMania damals so, da gab es ja diese Zauberkiste, die dort stand in Tampa. Ja, und dann hat Alex, ja, da gab es irgendwie so einen Dimensionensprung oder was auch immer da genau passiert ist. Aber die Alexa hat doch am Ende des Tages, hat die doch sich gegen Bray Wyatt gestellt, oder nicht?
Ja, ja.
Ja.
Also, naja, erstmal war es eine Box-like-Structure, so wurde uns ja verkauft. Stimmt, beim Einzug ist ja das ganze Verbrannte plötzlich verschwunden von ihm. Das war auch sehr, sehr toll, ohne Erklärung. Und dann war sie ja einfach auf dieser Kiste drauf, ne? Und hat dann so ein bisschen schwarzes Blut geblubbert. Und da war er ja abgelenkt. Aber natürlich kann man ja auch sagen, also sie hat ihn ja nicht angegriffen. Er hätte ja auch vielleicht dadurch seine so einen Zauberboost haben können und den Randy besiegen können. Also von daher, für mich war das in dem Moment nicht jetzt ganz klar ein Turn von ihr gegen ihn. Aber vielleicht bin ich auch einfach so blöde und hab das dann nicht gesehen. Aber weil, nur weil Randy da gewinnt, vielleicht ging es ja einfach nur in die Hose. Kann ja auch sein.
Ja? Wahrscheinlich sind diese WWE-Geschichten einfach viel zu anspruchsvoll für uns hier und da müssen wir uns da ergeben.
Ja, oder andersrum. Ja. Oder die sind noch blöder, als wir das glauben und wir interpretieren das immer. Wir tun sehr, sehr viel hinein und dann dabei ist das halt nichts. Ne? Hm.
Steht auch zu befürchten. Ja, denkt man, da freuen wir uns doch oft über die simplen Geschichten, die jeder versteht, die man auch in zwei Sätzen zusammenfassen kann. Chad Gable und Otis sind immer noch sauer, weil der Kurt Angle seinen Schlauch rausgeholt hat und die Milch da abspritzte auf beide, regen sich da backstage auf am Nachmittag vor Raw. Die OC laufen vorbei, die amüsieren sich über irgendwas auf dem Handy. Chad Gable diskutiert da mit AJ Styles, sagt, du bist auch vom alten Eisen hier, hast auch deine besten Zeiten längst hinter dir, so wie der Kurt Angle. Und daraus ergibt sich ein Match mit AJ Styles gegen Chad Gable, was der AJ Styles dann nach einem durchaus unterhaltsamen Hin und Her mit dem Styles Clash gewinnt.
Ja, damit ist alles gesagt, oder?
Ja. Also möchtest du noch was zu Kurt Angle sagen? Weil das war ja schon eine größere Nummer als dieses Match hier.
Naja, ich fand es ein bisschen schlimm zu sehen, wie er mit diesem Schlauch fast hingefallen wäre. Das sah nicht so gut aus. Und ich habe mich gefragt, ob du jetzt die neue Twitter-Freiheit durch Elon Musk nutzen kannst, Wörter wie abspritzen, deine Tweets reinzuschmeißen. Das hätte nicht mal ich gemacht.
Das hättest nicht mal du gemacht?
Nee, ich hätte es nicht bei Bild gemacht. Was mit Kurt Angle spritzt ab? Also, oh Gott.
Ja gut, aber mein Altherrenhumor, ne? Ja, das sollte mir ja wohl hier schon eingestanden werden, da am Samstagmorgen mich auch mal hier in meinem eigenen Dafürhalten zu amüsieren.
Ja, war ein richtiger Paukenschlag von Kurt Angle, kann man sagen.
Zum Glück kann ich als mein eigener Chefredakteur alles so mit mir selbst verantworten. Ja. An anderer Stelle würde ich es auch nicht so schreiben. Aber gut, ja, davon abgesehen, ja, als der Kurt diesen Milchschlauch hatte und da noch so dran zog und der war wohl ein bisschen kurz und man dachte, gleich fällt er da mit dem Schlauch hin.
Oh Gott.
Man sieht es dem armen Kurt ja schon an. Ne? Also kaum wie ein anderer ist der gezeichnet durch die Dinge, die er getan hat im Wrestling und auch davor mit dem Broken Freaking Neck bei den Olympischen Spielen und so weiter.
Ja, ich wünsche ihm alles Gute, ist ein ganz netter Typ. Vor allem hat er auch eine ganz, ganz nette Frau. Das hat man ja auch in der Doku gesehen und ich habe die auch mal vor ein paar Jahren irgendwie bei irgendeinem SummerSlam war die auch mal da. Und die ist wirklich sehr, sehr super nett und ich glaube, er sollte einfach sich da zurückziehen und ich glaube, einfach das Leben genießen. Weil ich glaube, körperlich geht es ihm nicht so gut, habe ich so das Gefühl.
Ja, das war eine feine Sache von WWE, ihm da auf jeden Fall auch mal ein bisschen Spotlight zu geben.
Ja.
Das Judgment Day ist angetreten bei Monday Night Raw gegen die Street Profits und Akira Tozawa. Da gab es ja auch eine Storyline. Letzte Woche die Pokerrunde. Akira Tozawa sagt, hier, ihr seid doch da am Schummeln, Dominic Mysterio. Dann gab es Tozawa gegen Mysterio als Singles-Match, hat er verloren. Und naja, hier ist es auch nicht so gut für ihn ausgegangen und die Street Profits. Das war so ein flottes 6-Mann-Tag-Team-Match. Und zumindest am Ende, Akira Tozawa hat nochmal richtig Feuer gezeigt. Und da war auch mal für einen Moment das Publikum wach.
Ja, fiel mir nicht auf, siehst du?
Ja.
Also das sind solche Matches, die Also 6-Mann-Tag-Team-Match ist ja per se, macht das die WWE immer gut. Die kann man sich eigentlich immer angucken. Aber das ist ja eigentlich so inflationär benutzt worden, dass du ja eigentlich auch gar keins gucken musst mehr. Ja? Oder halt spulst dann 15 Minuten weg, da hast du dreimal Werbung gespart und guckst dir die letzten 3 Minuten an, aber es spielt ja auch nie eine Rolle, wer da gewinnt. Das ist doch völlig egal. So. Weißt du? Und wenn du dieses, wenn du dir die anguckst und die Konstellation, du hast da Street Profits und Tazawa gegen Judgment Day, da weißt du doch schon ganz genau, wer den Pin vorher fressen wird. Und genauso kam es dann ja auch, oder?
Hat der Tazawa? Genau so war es. Ja. Aber schon.
Ich weiß auch nicht.
Einigermaßen spektakulär inszeniert. Ja. Tazawa mit dem Babyface-Comeback. In dem Moment hatte man die Street Profits schon irgendwie da aus dem Match genommen. Die lagen da rum, oh. Um dann auch, damit wir wussten, also, wenn hier jemand verliert dieses Match, auf dem Papier schon, aber für die Außenwirkung mit Sicherheit nicht die Street Profits, sondern nur Tazawa. Und er legt los, will auf die Seile klettern. Damian Priest kommt wieder. Den hatte Tazawa kurz vorher abgeschüttelt. Und dann vom Apron gibt's den Razor's Edge. Und Tazawa fliegt zurück in den Ring. Und Dominic Mysterio ist da und staubt dort ab und holt den Pin.
Teufelskerl.
Ja,
ja, aber
das ist ja wirklich.
Aber wenn schon das Judgment Day haben sie ja ganz gut hinbekommen, muss man ja sagen, nachdem Edge weg ist, ne? Der wird ja bestimmt auch bald wieder ein Comeback feiern, ne? Das 10. im Jahr oder so. Wenn man sich das anguckt mit Dominic und so und auch mit Ripley, das ist ja alles schon ganz gut. Aber wenn schon diese Nummer das Aufregendste und Spannendste bei Raw ist, dann weißt du ja eigentlich Bescheid. Also, das finde ich ja. Also, das Einzige, was so ein bisschen frisch wirkt, aber wenn dann solche Gegner wie Street Profits, die kann ich auch schon lange nicht mehr sehen, da rumhampeln und. Oh. Aber viel schlimmer finde ich ja eigentlich, dass es einfach um nichts geht. Ja, also du hast ja die Tag Team Titel sind nicht da und es gibt auch keinen World Champion und es ist so 3 Stunden mit Tag Team Matches, Six-Man Tag Team Matches und es ist völlig Latte auf gut Deutsch, wer da gewinnt, weil die keinen Titel haben. Das finde ich ganz furchtbar.
Das ist tatsächlich also ein Problem, aber schön auch, dass du das Positive noch herausgestellt hast. Ich finde auch, das Judgment Day für das, was es ist, hat man ganz gut hinbekommen. Auch dann diese Dynamik mit Dominic und seiner Mami.
Ja, aber das ist das einzig Gute, oder? Ripley. Also ich finde, Bella brauche ich da überhaupt nicht, obwohl er das auch gut macht. Damian Priest ist eigentlich wirklich ein guter Typ. Er ist auch wirklich nett und er hat auch was drauf. Und natürlich, Dominic kann halt im Ring nicht viel, aber diese Sache mit Ripley und so als Mama ist schon irgendwie ganz, es ist halt was. Das ist schon okay.
Das kreiden wir dem Triple H in seiner bisherigen kreativen Leistung mal auf der Haben-Seite an.
Ja.
Im Gegensatz zur Storyline um The Miz.
Oh Gott.
Was ja, und es ist hier schon diverse Male zum Aufreger der Woche nominiert worden. Ich weiß nicht, ob du da auch mal nachziehen möchtest. Es könnte der Aufreger des Jahres werden. Diese Geschichte hier. Und man dachte ja, jetzt ist es rum, denn ne? Der Miz hat seine Schulden bezahlt durch die Niederlage gegen Dexter Lumis und dann hat Dexter Geld bekommen. Aber der Miz hat das nicht auf sich sitzen lassen. Folgende Situation, liebe Hörende, passt mal auf. Johnny Gargano und Dexter Lumis diskutieren und zeichnen da was an eine Tafel, was man jetzt alles mit dem Geld machen könnte. Sind sich aber noch unschlüssig. Candice LeRae kommt dazu, die Ehefrau von Johnny sagt, ja, wir haben ja auch schon alles. Deshalb fällt es euch so schwer, überhaupt irgendwas zu überlegen. Und dann kommt den beiden Buben hier ein richtig genialer Einfall. Die wollen was Gutes tun, gehen an WWE Merchandise Stand und kaufen da ganz viel Kram weg. Schöne Teddybären, T-Shirts.
Oh, erzähl bitte das, weiter. Klingt furchtbar. Ja,
das ist eine tolle Storyline hier. Und dann haben die die tollen Produkte hier, gehen in die Halle und weil wir in der Vorweihnachtszeit sind, werden hier einfach den Fans, dem WWE-Universum, Geschenke gemacht. Alle sind happy. Ich bin auch so glücklich wie selten in meinem Leben, weil alle hier diesen tollen Moment erleben, bis plötzlich The Miz auftaucht. Verhüllt in Schwarz, man erkennt ihn zuerst, man fragt sich, wer ist das denn wohl? Wer stiehlt denn da jetzt die Geldtasche? Und naja, es ist The Miz. Und der läuft dann da in den Eingangsbereich, will flüchten mit der Kohle und plötzlich steht ihm da Adam Pearce, der WWE-Offizielle im Weg und sagt, Miz, hier, so geht's aber nicht. Alle treffen sich im Ring wieder, es wird hin und her diskutiert. The Miz meint, ja, aber kann ich nicht das Geld zurückbekommen? Ich habe ein Cash-Problem. Und die sagen schon, du hast doch genug Geld, The Miz. Und sagst, ja, ich bin ja auch Millionär und so weiter, aber ich habe gerade kein Cash, weil meine Ehefrau, Maryse, die verwaltet unser Geld. Und deshalb hat er derzeit nichts zum Ausgeben. Naja, und man einigt sich dann darauf und Dexter Lumis kann auch The Miz das Geld wieder abnehmen. dass es nächste Woche Double or Nothing heißt. Winner take all. Der Mist soll noch mal eine Tasche Geld mitbringen, muss er irgendwie von Maryse organisieren. Und beide Taschen hängen nächste Woche über dem Ring und es gibt ein Leitermatch. Ich habe mir jetzt schon den Wecker gestellt für die nächste Raw-Folge, so heiß bin ich darauf.
Oh Gott. Ja, also, aber gab es da nicht noch irgendwas mit so einem Kostüm?
Ja, und da, genau, und dann haben die gesagt, so Mist. Und außerdem, ja? Damit wir das nächste Woche machen, musst du jetzt hier an die Fans noch die restlichen Geschenke verteilen und dir ein Elfenkostüm anziehen. Ich habe das aber jetzt nicht gesehen mit dem Elfenkostüm. Ich auch nicht. Kann sein. Aber ich habe überlegt, bin ich da irgendwie in der Werbung dran vorbeigeskippt auf The Zone, aber ich habe es nicht gesehen.
Ich habe es auch nicht gesehen. Ich habe nur auf Twitter habe ich da so ein paar Fotos gesehen. Und ich frage mich, ob die das vielleicht dann nur für Social gemacht haben, damit die was zum Teilen haben, die Leute. Ich weiß es auch nicht. Also ich habe irgendwo eine Optik gesehen, aber in der Sendung selber kam es nicht vor, ne? Aber gut.
Nee. Also werde ich hier nach unserer Aufzeichnung auf jeden Fall nochmal auf Twitter nachgucken, weil ich möchte natürlich unbedingt The Miz in seinem Kostüm sehen, was er nicht anziehen wollte und wie er dann noch diese T-Shirts nahm und einfach die Fans damit abgeworfen hat, weil er so frustriert ist. Fand ich schon fast amüsant hier am Rande. Johnny Gargano hat übrigens gesagt hier, nächste Woche Double or Nothing, aber das ist ja schon ein ziemlicher AEW-Begriff, ne? Deshalb hieß es dann noch in der Grafik später nicht Double or Nothing mit beiden Geldbeuteln, sondern nothing Winner Apple. Take All. Winner Take All, das ist wie ein richtiger WCW-Termin.
Ich dachte andersrum einfach. Nothing or Double kann ja auch sein.
Nothing or Double kann man.
Klingt auch schön.
Danke, dass du auch hier währenddessen mir mal da was zuschickst.
Ja,
der Miss im Elfen. Ja.
Also der Miss lief dann wohl im Publikum rum und dann haben die dann alle, konnten die Leute Fotos machen, aber man sieht auch nicht zu viele Fotos. Von daher, ich weiß nicht, wie das da.
Ich denke, er hat genauso viele Fotos gemacht, wie man da sehen kann, nämlich 3 Stück.
Ja, dann aber schnell wieder man sieht noch Videos, wie er in der Halle rumläuft und Geschenke verteilt. Ein Video, da sieht man auch sehr schön, wie viel im Hintergrund im Publikum los ist. Nicht viel. So, natürlich jetzt blöd für die Hörer, dass sie da jetzt nicht sehen, aber ich habe mir ein Video so geschickt, wo er als Elf rumläuft und dann ist, glaube ich, die Hardcam-Seite und da ist halt keine Sau. Und wahrscheinlich war das, ja. Aber eigentlich schade, dass sie das nicht im Fernsehen gezeigt haben. Er dann mit so einem kleinen Bollerwagen und mit so einem Kostümchen, mit so einer Krone auf. Siehst du das Video?
Ja, die schönsten Szenen werden uns vorenthalten.
Ja.
The Miz, der dann noch Geschenke verteilt und dann ganz schnell wegrennt dort in seinem Elfenkostüm.
Also verstehe ich nicht, warum sie das dann nicht im Fernsehen gezeigt haben. Also, aber gut.
Tja. Nur mal klar hier, Kritik an WWE, das wollten wir gerne sehen. Eine Frage habe ich noch. Der Miss, ja, sagt, natürlich bin ich reich, aber ich habe keinen Cash mehr. Und Maryse hat da den Finger drauf. Ja. Der kriegt so ein Haushaltsgeld wahrscheinlich ausgezahlt. Ne? Einmal die Woche $250, damit er sich was zu essen kaufen kann. Das ist aber doch schon auch realistisch in der Ehe, oder?
Das kann schon sein. Aber ich dachte, ich musste dann gerade denken, dass es ja gerade darum geht, dass man keinen so viel Bargeld haben darf. Auch hier in Deutschland ist eine große Diskussion halt, ne? Wo der Lindner sagt so, nö, ist alles ganz normal, dass Leute 10.000 Euro im Geldsack zu Hause rumliegen haben. So wie bei der Griechin, die sie jetzt festgenommen haben. Ja? Wo 600.000 Euro zu Hause rumlagen. Vielleicht ist das in den USA ja mittlerweile auch schon verboten, weswegen der Mist dann kein Bargeld hat. Da kann der Wind wehen.
Welche Griechin wurde verhaftet?
Eine, die im EU-Parlament sitzt und die wohl viel Geld aus Katar bekommen haben soll. Schmiergelder.
Ja, gut, die konnte ihr Geld ja erstmal schlecht zur Bank bringen, ne? Bevor da Fragen kommen.
Ja, aber vielleicht ist es, ich weiß ja auch nicht, wie das da so ist. Vielleicht kann ihm mal jemand erzählen, dass man auch mit Karte zahlen kann oder so, weiß ja nicht. Aber anscheinend ist.
Der Miss hat sein Geld ja ehrenwert erarbeitet durch Catchen. Der könnte ja normalerweise.
Eben. Aber auch das Bargeldproblem halt, ne? Ist halt die Frage.
Ja.
Ja, weil ich.
Ich fand zumindest gut, dass man das irgendwie noch albern erklärt hat, weil zu glauben, der Miss hätte kein Geld mehr, das ist natürlich absurd. Erinnert doch immer an die Geschichte damals mit Shawn Michaels und JBL, als ja Shawn Michaels da knapp bei Kasse war. Das war so 2009 rum.
Was mir so auf den Sack ging, also vielleicht war ich noch ein bisschen müde, aber das ganze Segment ging ja ewig.
Oh ja.
Also das hört ja gar nicht mehr auf.
Oh nein.
Also das waren ja 20 Minuten lang, wo der Johnny Gargano und dieser andere Typ da, so Loomis, da so rumliefen und laberten und dann gehen sie hinter und dann kaufen. Was war das denn? Also es hat ja ewig gedauert. Das war ja, also, da würde ich mich als Zuschauer in der Halle völlig verarscht vorkommen.
Andererseits, so viel Catchen wie in dieser Show auch ist, ne? Weil,
ja.
David, aber gut.
Aber welche Geschichte wurde denn da erzählt? die kaufen Sachen und dann kommt Mist und nimmt denen die Geschenke weg? Was ist das denn für ein Blödsinn? Also
klar, das war auch schon eine tolle Geschichte hier. Die wollten was Gutes tun. Mist ist ein Ungustel, aber er will auch sein Geld zurück. Also, da hat man sich schon richtig was. Da hat jeder TV-Autor, der da mitarbeitet, der hat auf jeden Fall jetzt auch das Weihnachtsgeld verdient, kann ich dir sagen.
Also hätte ich diese Show wirklich so richtig, richtig gesehen, nicht nur so nebenbei, das hätte mich wirklich komplett gebrochen, glaube ich. Also hätte ich ausgeschaltet. Also das war furchtbar. Also, nee, also das ist gar nichts. Also ich finde diesen Loomis-Charakter ja gar nicht so verkehrt und so schlimm, wie viele so behaupten. Weiß ich nicht, ich habe zu wenig von dem gesehen. Miss kann ja eigentlich was, muss man ja sagen. Ne? Er spielt die Rolle ja immer gut. Deswegen hätte ich es lustig gefunden, ihn als Elfter also zu sehen. Den Gargano, da kann ich gerade noch gar nichts damit anfangen im Main Roster. Und wie gesagt, die Storyline auch mit dem Poker, das ist mir alles so egal. Also, wenn der eine ankommt und sagt, er hat kein Geld, dann denkst du dir so, nee. Nee.
Das stimmt so nicht. Nee, Punkt.
Das ist einfach Quatsch. Also wirklich, einfach Quatsch, wenn jemand, wenn einer wie so Mist eine Reality-Sendung hat, jeden Tag auf Instagram postet, ne, was er für ein geiles Leben hat, mit einer sehr netten Ehefrau und netten Kids. Und dann läuft er da rum und hat kein Geld. Also, sorry, aber.
Ja, er hat nur das Geld, wenn Maurice sagt, so, wir machen jetzt mal richtig einen drauf.
Aber kommt die jetzt auch wieder? Kommt die nächste Woche wieder und gibt ihnen ein bisschen Geld?
Das wäre doch schön für dich, die Maurice wieder zu sehen, oder? Ja,
sehr gut.
War das jetzt im Jänner, das Tag-Team-Match? Ja, ne? Mixed-Tag-Team gegen Edge und Beth war doch dieses Jahr, ne? Mit diesem beeindruckenden Outfit von Maurice.
Ich war ja der Einzige, der dieses Mixed-Tag-Team-Match als gut empfunden hat.
Nein, ich habe ja auch gesagt, das war nicht schlecht.
Ja, das war für das, was es war, war es gar nicht so verkehrt.
Und daran, ganz genau.
Und daran konnte ich mich jetzt auch sogar fast erinnern, weil du mich dran erinnert hast.
Habe ich sehr gerne gemacht. Wenn man von Triple H geliebt wird, da hat man ja beste Chancen derzeit. Das gilt für die ganze Gargano-Familie, auch für Candice LeRae, die zurück ist, hat kürzlich gegen Dakota Kai gewonnen und jetzt gegen Io Sky verloren. Das war auch so ein Match hier, was dann endete mit dem Over the Moonsault, der Finisher von Io Sky. Na gut, jetzt steht es 1-1. Da wird wahrscheinlich Candice LeRae jetzt auch nochmal gegen Bayley antreten müssen.
Oh Gott. Ja, also ich weiß noch nicht, wohin das alles führen soll halt, ne? Weil eine Candice LeRae, muss man ja sagen, wird jetzt nicht irgendwann Raw Women's Champion werden. Vielleicht bräuchte man dann auch wirklich dann noch einen zweiten Titel. Also ist natürlich immer blöd, wenn es so viele Titel gibt. Aber es sind halt alles so Midcard-Frauen. Vielleicht bräuchte man noch einen zweiten Titel, ich weiß es nicht. Was hast du denn dazu? Weil die werden doch nie die werden doch nie Raw-Champion oder WWE-Champion.
Ja, man weiß tatsächlich nicht, wohin uns das hier alles führen soll. Das findet da in so einem luftleeren Raum statt. Ja. Candice LeRae, zudem der Bus mit den Leuten, die Candice anfeuern wollen, der ist ja auch noch nicht angekommen bei den Shows, ne?
Nein, und das ist auch, was weiß ich auch nicht. Also ich fand die jetzt auch nie spannend. Und es haben die alle so bunte Haare und das ist, kann die alle nicht mehr auseinanderhalten. Und die Io Sky, da, dann heißt sie eine Woche lang mal wieder so, dann heißt sie wieder anders. Und war das so, oder? Oder war das die andere?
Jetzt heißt sie schon konsequent längere Zeit.
Ach, das war die andere. Das war die mit den blauen Haaren bei
Tegan Nox, ganz genau.
Nein, bei der OC. Die mit blonden Haaren.
Ach so, ja.
Ja.
Mia Yim.
Wo auch keiner
weiß, Jim, warum, Mia Yim.
Wo ich auch nicht weiß, warum die dabei ist dort bei denen.
Nö, aber schön, dass sie da einen Job hat. In jedem Falle musste Io Sky auch gewinnen, denn sie wird gemeinsam mit Dakota Kai die WWE Women Tag Team Championship gegen Tegan Nox und Liv Morgan aufs Spiel setzen bei SmackDown. Auch da bist du sicherlich schon heiß drauf.
Ach.
Ansonsten, gab es Elias, der antreten sollte gegen Solo Sikoa. Und Elias hat alles probiert, Kevin Owens zu sagen. Kevin Owens, kannst du mit zum Ring kommen, in meiner Ecke stehen und mich unterstützen? Und der Kevin Owens ist fast der Kragen geplatzt. Moment doch mal ganz kurz, hat der gemeint. Kannst dich noch erinnern?
Ja.
Wie du mich in diesem Jahr zur Weißglut getrieben hast mit Ezekiel. Und Elias beharrte natürlich darauf, ja, also mein Bruder und so weiter, ne? Und Kevin Owens, der weiterhin überzeugt ist, ist ein und dieselbe Person. Wir beide wissen es ja nicht 100%. Nee. Auf jeden Fall, Kevin Owens ist fast der Kragen geplatzt in diesem Backstage-Segment und ist dann weggelaufen. Und Elias musste alleine gegen Solo Sikoa antreten. Bitter.
Ja, aber das war so das Einzige, wo ich mich noch erinnern konnte an die vergangene Woche, dass es da ja so eine Art kleine Geschichte gibt halt, ne? Vor allen Dingen, weil dann Elias im Ring dieses kleine Mini-Konzert gegeben hat und dann ein Foto von Riddle. Das fand ich okay. Da haben Leute wie ich, konnten sich dann dran erinnern, dass letzte Woche da irgendwas war. Und dann hat der Kampf zumindest ein bisschen Sinn ergeben halt, ne? Wo natürlich klar war, wer gewinnt. War dann auch so, und mit Kevin Owens in der Ecke fand ich schon ganz lustig eigentlich, wie er sich aufgeregt hat. Aber trotzdem.
Genau, da hatte man ja auch kurzfristig den Elias hier aus dem Match genommen, durch Owens ersetzt. Und da haben wir auch überlegt, na, was ist da? Ist er jetzt auch verletzt oder irgendwas in der Art? Ja. Mag aber einfach dieser Geschichte geschuldet sein, die man jetzt hier erzählt hat. Und ja, Elias hat auch mehr Offensive gebracht, als ich vermutet habe. Aber wahrscheinlich auch einfach, weil man hier Sendezeit zu füllen hat. Und dann läuft so ein Match schon mal länger. Aber das Solo Sikoa am Ende gewinnt hier mit seinem Spinning Solo, war ja abzusehen. Und dann drohte ein ähnliches Schicksal wie dem Riddle. Nämlich das Solo Sikoa, unterstützt von Sami Zayn, hier den Angriff setzte. Es gab den Simone Spike, den gefährlichen Daumen. Dann sollte ein Stuhl eingesetzt werden. Und dann kam doch der Kevin Owens raus und hat das verhindert. Hat verhindert, dass Elias ein Krankenbett bezieht neben Matt Riddle. Und der Solo Sikoa hat dann den Rückzug angetreten, auch durch Sami Zayn, der dem sagte, lass mal gut sein hier für diese Woche. Elias ganz zufrieden, natürlich hier gerettet worden zu sein, legt noch die Hand auf Kevin Owens Schulter, will sich bedanken. Aber Kevin Owens denkt also, nee, du? Und hat ihm dann auch noch einen Stunner hier verpasst. Gut zumindest mal, dass man uns jetzt nicht plötzlich erzählt, dass sich Kevin Owens und Elias prima verstehen. Unter Vince hätte das nämlich durchaus sein können, weil da hat man ja schon schneller vergessen.
Ja, so wie Vince, aber er selbst hat ihn ja trotzdem gerettet. Also von daher, weißt du?
Ja gut, aber das kann man ja schon gewissermaßen verstehen, weil er ist ja derzeit jetzt nicht der durchtriebene Böse. Und er hat vor allen Dingen auch mit der Bloodline noch mehr Probleme als mit Elias. Weil da gibt's ja wirklich Beef. Und beim Elias denkt er sich einfach, mein Gott, ist das ein Idiot hier mit seiner gespaltenen Persönlichkeit. Und er kann man das schon, glaube ich, nachvollziehen, dass er ihn zwar da rettet, aber gleichzeitig auch weiterhin denkt, hier, schleich dich, und ihm deshalb auch noch den Stunner verpasst. Also das fand ich schon da ganz passend.
Ja, hat dir also sehr gut gefallen, das freut mich.
Nein, das war ja, hat mir prima gefallen, meine Euphorie hier, man merkt
es
richtig.
Ja, es ist schon okay, es ist halt so, man merkt halt, dass sie das so ganz langsam aufbauen, auch so Roman Reigns gegen Kevin Owens wahrscheinlich, ne, zum 100.000. Mal.
Ja. Wobei, ist ja schon wieder 2 Jahre her, ja, muss man auch mal fair.
War das nicht sogar Rumble vor 2 Jahren?
Genau, als wir noch im Thunderdome waren, da gab es dieses Last Man Standing Match mit den Handschellen, die der Paul Heyman nicht aufbekommen hat oder sowas in der Art.
Gab es da nicht drei Matches am Stück bei 3 Pay-Per-Views? Oder war das nur diese eine?
Ich glaube, es waren einige. 3, ja. Ich weiß nicht, ob das einmal noch ein TV-Match war, ja, aber das waren auch
sehr viele mehrere. Es ist auch so ein Punkt, wo ich mir denke, so, ja, das ist alles schön, aber warum soll mich das interessieren jetzt? Und wieso soll ich glauben, dass Kevin Owens da diesmal gewinnt? Also das ist halt, dann wird es halt wieder vorbereitet für irgendeine Sache mit Sami Zayn und Kevin Owens, habe ich auch schon 1000 Mal gesehen. Das ist halt alles so ein bisschen so, oh, wo soll das jetzt hinführen? Und selbst der Weg dahin, wo ich gar nicht weiß, wohin, ist schon so ein bisschen zäh und ja, im Ring ist das ja alles okay. Also, ne? Also die Matches gerade, die Matchqualität ist ja, auch gerade weil ich das hier gucke, Ende der 90er, ist natürlich 10-mal besser als das Ende der 90er. Und die können das ja auch alle, aber ich erwische mich trotzdem immer, dass ich bei solchen Kämpfen entweder nicht hingucke oder dann nur schnell durchspule und mir nur das Ende reinziehe, weil
ja. Also. Der Weg dahin, beziehungsweise wohin, mit Sami Zayn und Kevin Owens als Team gegen die Usos bei WrestleMania. Ja. Aber vorher, ja, der Kevin Owens sieht ja wohl so aus, dass der nochmal Gegner werden wird. Wahrscheinlich gegen Roman beim Rumble. Ja. Das mag ja so sein. Da müsste aber der Kevin Owens doch eigentlich auf dem Weg dahin noch den Solo Sikoa besiegen. Das wäre die erste Niederlage vom Solo.
Ja, ich glaube, das könnte aber ein gutes Match theoretisch werden halt, ne? Weil ich weiß jetzt nicht, was der Solo wirklich drauf hat. Der ist ja wirklich noch recht frisch, aber die stellen ihn ja ganz gut dahin. Und der hat doch sowas, also hat doch eine, obwohl er jetzt nicht vor Charisma sprüht, stellt er doch irgendwo was dar, was Eigenes, auch innerhalb der Bloodline. Und ich glaube, dann mit so einem Kevin Owens könnte das ein guter Kampf werden, glaube ich. Wenn sie ein bisschen.
Zumindest auch was Neues und ja, durchaus auch interessant, weil da steht ja dann quasi der Status von Solo Sikoa als ungeschlagen
auf dem Spiel. Ja, das sind halt beide auch eher so kräftige Typen, ja, die halt nicht nur so rumfliegen, sondern die können sich auch mal richtig schön geben, mal richtige Batschen halt, ne? Ein bisschen härter zuhauen. das.
So liebst du das. Das können übrigens auch Rhea Ripley und Asuka, was ja auch eine ganz gute Paarung ist, die es hier gab. In der dritten Stunde hat man es allerdings dann auch mal schwer. Gut, hier hatte man das schon als WWE-Superstar in der ersten Stunde schwer, Reaktionen zu ziehen. Ja. Die haben da aber auch ganz hübsch miteinander gerungen. Asuka, die aggressive Seite auspackte, hatte ja auch noch Beef mit Rhea Ripley. Letzte Woche das Triple Threat Match, wissen wir. Das hat dann Bayley gewonnen und Rhea Ripley wollte es gewinnen, hat aber eine Bruchlandung draußen hingelegt und hat sich dann quasi selbst eliminiert, hat den Frust dann aber eben an Asuka abgelassen, letzte Woche mit dem Riptide. Und hier war es so, dass ganz am Ende wieder der Riptide das Match dann auch entschieden hat, nämlich der Sieg für Rhea gegen Asuka, was ja auch abzusehen war, weil Rhea Ripley kriegt ja eindeutig den Push und der macht auch Sinn. Ja. Allerdings hat man da auch ein bisschen noch was sich zusammengeschummelt, denn der Dominik Mysterio, der wollte eingreifen, kriegt eine blaue Flüssigkeit ins Gesicht gesprüht von Asuka, aber eben Rhea Ripley, die das dann für sich nutzen konnte, um den Sieg zu holen hier.
Mhm.
Ja. Was sagst du zu Rhea Ripley?
Ja, also ich finde das, also ich fand ja Rhea immer früher, wo sie blonde Haare hatte, fand ich einfach besser optisch, also weil ich finde es einfach, wenn Leute was Positives ausstrahlen, gefällt mir das eigentlich natürlich per se, persönlich immer besser. Natürlich als Wrestling-Gimmick funktioniert das jetzt schon, dieses Düstere. Es funktioniert auch jetzt viel besser als noch vor einem Jahr oder so, da wo sie halt dann so noch ein Face war, lief aber eigentlich rum mit so einem Oldschool-Gothic-Gimmick und irgendwie so ein Metalcore-Musik, das war alles ganz furchtbar. Das war nicht Fisch und nicht Fleisch und das ist jetzt schon ein bisschen besser, ne? Auch mit dem Outfit im Ring und so, Reaktion zieht sie ja auch wunderbar mit Mami und so, das passt schon. Also es ist gerade eigentlich wirklich so das Highlight bei den Frauen und deswegen wäre es eigentlich schon schön, sie würde schnellstmöglich der Belair den Titel abnehmen, aber das wird wohl noch ein bisschen dauern. Was sie mit Asuka machen, keine Ahnung, jetzt ist das erste Mal dann ohne Facepaint und verliert aber trotzdem gleich. Ja, denke mir, gut, hätte so drauf lassen können. Also das ist halt immer die Sache, wenn sie was Neues machen mit dem Charakter und das dann aber auch nicht funktioniert, dann sieht der Charakter mal ein bisschen doof aus. Oder? Also wenn zum Beispiel irgendwie einer gibt einen Face-Turn von jemandem oder einen Heel-Turn von jemandem, der immer verliert als Face, dann wird er Heel und den ersten Kampf verliert er gleich. Denkst du ja auch so, ja okay, dann warum soll mich das dann interessieren? Und bei Asuka ist das gerade ähnlich. Das juckt mich gerade wenig und weiß.
Die steht da halt nicht so im Mittelpunkt, das ist schon klar. Und naja, man hat die Eier ins Körbchen gelegt, was Rhea Ripley angeht. Ja. Und das sieht man zumindest konsequent durch. Richtig. Und die wird ja sicherlich auch jetzt auf der Road to WrestleMania mal gucken, irgendwo dann ein großes Titelmatch bekommen, beziehungsweise Becky gegen Rhea wird dann auch noch kommen. Vielleicht wird Becky auch Ronda besiegen bei WrestleMania und dass Rhea Ripley erst dann die Gegnerin werden wird, dass man das noch ein bisschen streckt. Also aber irgendwo sowas wird da ja passieren.
Becky gegen Ripley, WrestleMania, würde ich sofort nehmen halt. Ne? Ich glaube, auch von den Publikumsreaktionen sind das die beiden besten gerade. Aber was ich auch noch zu Asuka sagen wollte, ich glaube, da würde wirklich mal so ein zweiter Titel, müsste eigentlich her, weil wie hieß die von Gargano, die Frau? Habe ich mal vergessen. Candice LeRae.
Candice!
Ja, im Endeffekt, die wird nie um den Haupttitel kämpfen und wenn mal bei einer Raw-Show und dann aber verlieren. Und lass doch da mal eine Fehde zwischen Asuka und einem von diesen Jüngeren, wo dann auch mal ein Jüngerer gewinnt. Um halt in den zweiten Titel halt. Das fände ich halt einfach sinnvoll, weil du wirst diese jungen, neuen Talente ja nie hochbringen, weil die ja einfach nicht gegen die Großen gewinnen werden. So, und wenn, dann werden sie mal kurz für eine Woche Raw, mal einen Titel kamen, verlieren sie wieder, dann sind sie wieder unten. Also da ist halt kein langfristiger Aufbau, den sehe ich da einfach nicht. Und deswegen müsste es da vielleicht mal irgendwie so einen zweiten Titel geben. Nur das.
Ja, aber Candice kann sich auch eine Tag-Team-Partnerin
suchen. Ja, aber ich kann sagen, da versuchen sie es über die Tag-Team-Schiene, aber das ist irgendwie, funktioniert auch nicht. Und ich war ja schon zu Beginn, als Damage Control da gestartet sind, beim SummerSlam, ich war der ab Tag 1 kein großer Fan von dieser ganzen Nummer, weil ich da einfach niemanden sehe, der da wirklich over ist. Bayley halt ein bisschen, aber ich finde ihr Gimmick furchtbar und das wirkt wie eine frustrierte Grundschullehrerin, auch mit der Frisur. Und das, also das ist alles nichts. Also fast irgendwie nicht. Ich finde, es macht einfach keinen Spaß, ihr zuzugucken, weil sie kein Charakter ist, der irgendwie Spaß versprüht und irgendwie ist das so, was heißt Spaß, aber...
Ja, aber was soll die Spaß versprühen? Sie hat alles verloren. Die Titelmatches gegen Bianca verloren und jetzt hat sie auch hier
immer, verloren. Weißt du, das ist alles, also, weiß ich auch nicht, da ist nichts. Das ist, Da muss man
was. Zurück in die Grundschule mit ihr.
Ja, also da war dieses Gimmick mit diesem komischen Ding-Dong, mit der Tür. Das war schlimm, aber das war besser als das jetzt hier, wo sie immer nur rumstinkt mit ihren beiden Dudes und verliert sie aber trotzdem immer alles. Und also, ja.
Das stimmt. Wir wollen Ding-Dong und die Tür zurück. Diese schöne Interviewkulisse, wo sie dann auch immer durch die Tür
gelaufen. Da verliert sie so diese Fehde. Steckt aber immer noch in der Main-Fate irgendwie so halbwegs drin, aber du weißt ja sowieso, dass sie den Titel nicht gewinnt. Sonst hätten sie ja schon längst einen Titel gegeben. Also, dann kannst du auch sagen, okay, gib ihr wieder ein paar Wochen Pause, geht aber nicht, weil sie ja Teil von Damage Control ist und ach, das ist alles so viele Fragezeichen und ja, und zu wenig irgendwie, ich sehe keine Richtung, wo das alles hingehen soll.
So, wie bei so. Dominic Mysterio hatte noch Probleme, er konnte nichts mehr sehen, wegen der Flüssigkeit in seinen Augen, wurde da im Trainerraum behandelt und die Rhea Ripley steht ihm dabei, auch die anderen Jungs vom Judgment Day sind da und Dominic ruft, Mami, Mami, ich kann nicht mehr sehen. Das ist so wie als kleiner Bub, wenn du in die Wanne gekommen bist und die Seife in den Augen hattest.
Ja, okay. Ja.
Oder ob das heute vielleicht auch noch so ist, wenn du noch gebadet wirst, ja, weiß ich nicht so genau.
Aber das war ja lustig halt, ne? So.
Also das war ausnahmsweise mal lustig, war lustig.
Ja, tatsächlich. Und Dominic Mysterio, der macht das ja schon ganz gut. Also ich glaube, der profitiert da ja halt wahnsinnig von der Ripley. Also wenn du die Ripley da wegnehmen würdest von Judgment Day, wäre das halt auch nix. Und deswegen, nee, der macht das gut. Er kann halt leider nicht so richtig gut catchen halt, ne? Das ist halt ein bisschen noch ein Problem. Ja. Aber ja, konnten früher auch viele nicht. Hat trotzdem geklappt.
Kennst du noch die 80er-Jahre-Popstars Hall & Oates?
Nee.
Mit dem Song Out of Touch zum Beispiel oder Man Eater?
Nee.
Naja, hast du viel Guns N' Roses gehört?
Ja, immer
in den 80ern. In der Zeit. Tut mir leid. Ja. So. Denn der Dolph Ziggler. Der sieht mittlerweile aus wie Daryl Hall. Schaut euch ruhig mal die Fotos an, vergleicht über eure Google-Bildersuche und ihr werdet mir zustimmen. Der uns hier sagte, dass natürlich zwei tolle Typen da antreten um den United States-Title, der Workhouse-Titel, wo alle sich wirklich hier Mühe geben. Das war ja damals der IC-Title, jetzt ist es wohl der US-Title. Bobby Lashley und Seth Rollins sollte es jetzt geben. Im Gegensatz zu Austin Theory, der in den Augen von Dolph Ziggler weiterhin kein verdienter Champion ist und der soll bitte aufpassen, ne? Wer da lauert. Gut, letzte Woche hat der Dolph ja auch hinterrücks den Austin Theory attackiert und das ist dann schlecht für ihn ausgegangen. Da dürfte der Theory derzeit nur müde gähnen, wenn er was von Dolph Ziggler hört. Und das führte uns dann zu Seth Rollins gegen Bobby Lashley im Main Event. Das natürlich das zweite Number One Contender Match, wo wir eines sagen können, der Seth Rollins hat schon wieder für sich hier entschieden. Hast du da bei dem Match noch hinschauen können? Nee. Die Sendung war ja schon weit fortgeschritten. Ne?
Nicht mehr wirklich. Ich habe auch die Sache mit Dolph Ziggler erst danach gelesen. Das habe ich nicht gesehen. Und das lief dann halt so. Und ich habe das auch, glaube ich, vorher schon auf Twitter gesehen, dass dann irgendwie der Lashley dann gefeuert wurde am Ende, weil er frech war.
Ja, du musst nicht die große Spannung, die Spannung hier kaputt machen. Denn das, ja. Also das... Das hat sich ja wirklich, also das war auch erneut ein gutes Match, weil jedes Seth Rollins Match ist gut.
Ja, kann man ja nichts anderes sagen. Aber ich
gucke. Und immer schön, wenn dann der Stomp versucht wird gegen Lashley, weil der hat ja so einen Bullennacken, da will er den da auf den Nacken treten und da passiert einfach nichts. Da wird sich eine Fliege da beim Bobby Lashley auf den Nacken setzen. Hurtlock wird angesetzt dann, Bobby kommt zurück. Es gibt da so ein bisschen Tohuwabohu mit dem Ringrichter, der stürzt raus, hält sich den Fuß, tut sich da weh und im Ring passiert der Spear. Aber es gibt nur einen Two-Count, weil der Ringrichter so lange braucht, um wieder in den Ring zurückzukehren, weil ihm da ja alles wehtut an den Füßen. So, und der Lashley regt sich da schon wieder auf, diskutiert mit dem Offiziellen, will noch ein Spear bringen, aber wird im Anlaufen abgefangen von Seth Rollins und dann gibt es hier den Pedigree und die Entscheidung. Und dann eben der Bobby Lashley ausgeflippt, diskutiert da mit dem Ringrichter. Was ist hier los? Ein weiterer Ringrichter kommt, steht hinter Bobby. Bobby passt nicht auf, was genau ist. Schlägt nach hinten, trifft den Ringrichter, den zweiten. Der geht zu Boden. Und mit der Vorgeschichte aus der letzten Woche, ja, als der Bobby Lashley versehentlich da den Pete Williams, den wir früher von TNA als PT Williams kannten, mit dem Spear da traf, ja, wo der Adam Pearce ihm sagte, also Bobby, eine Verwarnung gebe ich dir, aber pass auf, das geht so nicht mit meinen Offiziellen. Und jetzt geht wieder ein Ringrichter zu Boden. und der Adam Pearce kommt raus und diskutiert da mit dem Bobby. Bobby ist nicht einsichtig. Erhitzte Gemüter. Ich weiß auch nicht, wie mir geschieht. Ich laufe schon rot an hier beim Raw gucken. Und dann, ja, sagt der Adam Pearce, ohne dass es richtig ausgepiept wird, ich habe schon meinen Leserbrief geschrieben an The Zone. Du Motherfucker, sagt er hier zum Bobby Lashley. Ja, ja, du bist gefeuert. Und Bobby sagt, ich bin was? Und da geht die Sendung vorbei, her an uns. Also, das Leben zieht an uns vorbei und Raw auch. Und, also, das war mal ein Cliffhanger. Bobby Lashley gefeuert, hast du da neue Infos?
Nee, also, ja, das hast du sehr schön vorgetragen. So spannend.
Aber ich glaube, ein richtiger Rage bin ich da auch, der arme Bobby Lashley.
Ich muss mir erst mal fragen, ist es denn physikalisch überhaupt möglich, von, wenn man den Spear ausführt, in den Pedigree reinzurutschen? Aber gut, das ist schon so.
Hier ist es passiert. Da muss man in, ja, in den richtigen Winkel hineinspringen. Das hat das der Rollins geschafft. Ja,
ist ein Teufelskerl.
Ja, one in a million, das schafft man, also das ist wie ein Lottogewinn, wie der Chico da aus Dortmund, der die ganze Kohle eingesetzt hatte.
Der vom Böhmermann geschickt wurde, um die Bild zu verarschen.
Man, ist das so?
Weiß ich nicht, habe ich am Anfang so gedacht.
Ach so.
Das kann eigentlich gar nicht wahr sein.
So. Aber der war auch im Jahresrückblick bei RTL, dann wurde auch RTL verarscht, hier ja, von dem neuen Lottomillionär aus Dortmund. Der hat da seinen Porsche präsentiert und Tommy Gottschalk saß da mit ihm auf der Motorhaube. Oh. Keine Bange, liebe Leute, mein Leben ist noch nicht so am Ende. Ich habe nur kurz in die Sendung reingeschaut. Ich habe das nicht komplett gesehen.
Gott. Nee, mit Bobby Lashley am Ende Cliffhanger. Hm. Also ich glaube jetzt nicht, dass er wirklich gefeuert ist. Nö, habe ich auch schon zu oft gesehen bei der WWE sowas. Weiß nicht, ob er jetzt zu SmackDown geschickt wird. Das wäre ja vielleicht möglich.
Aber da ist doch Adam Pearce auch der Vorsteher. Ich muss euch noch eine Sache fragen. Gewesen?
Der war doch ein halbes Jahr weg, Adam Pearce. Noch einmal war er wieder da. Wo war er denn?
Der hatte die Geschichte mit Ronda und in der Tat hat er da nicht mehr so viel zu tun gehabt. Aber jetzt zuletzt wieder.
Ich finde den ja furchtbar. Ach. Der war damals irgendwann einfach da und hat dann Ansagen gemacht. Und ich habe mich gefragt, wer ist das? Ich habe erst nach Woche 8 mal gegoogelt und merkte, okay, der war früher auch mal Catcher. Und ich kannte den überhaupt nicht. Und der wurde mir auch nie vorgestellt. Und sowas Langweiliges und Blasses, also wirklich ganz ehrlich, ich finde den einfach ganz furchtbar. Wenn man sich da mal, immer von, rede mal von früher, anguckt, wie da die, was das für Autoritäten waren. Und dann siehst du diesen Typen.
Vicky.
Ja, gut. Der ist der,
Teddy Long.
Der Computer da.
Der Computer. Wo Michael Cole immer die E-Mails vorgelesen hat.
Genau. Aber
der sollte zurückkommen.
Ja, ja, aber dann dieser Adam Pearce denkt mir so, was bist du denn? Vor allen Dingen, er hatte ja auch nie eine Funktion gehabt. Er war ja nicht GM oder irgendwas. Er war einfach irgendein Offizieller.
Ja, und das ist das aber ja das Ding. Folgendes nämlich, der hat ja selbst schon hier auch zugegeben, auch mit Sonja, als die beiden noch hier, das ist ja selbst von denen klargemacht worden. Wir sind das Mittelmanagement. Da gibt's über uns natürlich eine ganz andere Ebene und wir können ja vieles nicht entscheiden.
Ja.
Wie kann jetzt allerdings Adam Pearce einfach sagen, Bobby Lashley, du Motherfucker, du bist gefeuert? Das kann der ja gar nicht.
Nee, kann er nicht. Denkst, oh. Nee. Vor allem, weil du es gerade sagst, letzte Woche bei SmackDown, da habe ich mich furchtbar drüber geärgert. Da gab es doch diesen, da gab es eine Vertragsunterzeichnungszeremonie-Scheiße da, ja, zwischen Gunther und dem Ricochet, ne? So.
Genau.
Obwohl ja eigentlich vorher schon fest klar stand, dass der Gewinner von diesem spannenden World Cup auf Gunther trifft. Ja. Also sprich, eigentlich war das ja alles schon Sack und Tüten. Aber nee, dann muss es doch mal eine Vertragszeremonie geben. So, und daraus entwickelte sich aber ein spontanes Sechs-Mann-Tag-Team-Match, was ganz spontan angepfiffen wurde. Ohne Unterschrift. Also das habe ich nicht kapiert.
Und ja, ich vermute, aus rechtlicher Sicht macht WWE das nur bei den Titelmatches, damit das hinterher nicht angefochten werden kann. Da, also macht man nur die Vertragsunterzeichnung noch, weil sonst käme man ja gar nicht mehr da raus, die ganzen Verträge zu unterschreiben bei den ganzen Matches, die man
hier braucht. Ja, aber das ist alles so ein Quark und irgendwann denkst du dir auch so, man könnte euch nicht bitte mal was Besseres einfallen lassen als so eine du bist jetzt gefeuert Storyline, das hat man schon tausendmal gesehen und nächste Woche wird es dann wieder heißen, ja, ich konnte ihn gar nicht feuern und bla bla blub. Oder er geht einfach zu SmackDown und dann ist dann auch Adam Pearce da. Also Ich finde Bobby Lashley.
Das ist eine tolle Geschichte. Ja? Da kommt der Bobby Lashley am Freitag bei Spector. Ich fange jetzt hier an zu arbeiten. Ja. Und dann kommt der Adam Pearce angelaufen und sagt: Moment mal, ich bin aber auch hier der Chef. Also bist auch hier gefeuert. Und dann geht er wieder.
Vielleicht tritt er unter einer Maske an oder so. So wie Mr. America.
Ja. Ja, das kann alles sein.
Wir haben ja so viele Sachen schon gesehen, kann man ja alle wieder recyceln. Das macht ja die WWE seit Jahren. Eigentlich immer nur das, was schon mal gab, nochmal neu. Neue Ideen kommen da ja nicht.
Ja, vielleicht gibt es auch nichts Neues mehr. Ich bin ja schon der Meinung, es ist schon legitim, Geschichten zu wiederholen, wenn eine gewisse Zeit dazwischen liegt. Ja, das hast du ja auch so bei einer Daily Soap. Da gibt es ja auch, weiß ich nicht, einen Mord oder dass man sich mit einer Geliebten hintergeht. Da kann man auch mal jemanden feuern, aber dass Adam Pearce derjenige ist, der den jetzt hier plötzlich feuert, auch völlig übertrieben, nur weil er zweimal den Offiziellen gerammt hat. Also, das wirkt so ein bisschen aufgesetzt. Wo führt uns das Ganze jetzt hin? Vermutlich ist ja immer noch Lashley gegen Lesnar eine Sache, die man erneut bringen will. Wie das jetzt genau passieren soll, keine Ahnung. Ist mir dann auch
egal. Vielleicht kriegt der Bobby auch ein bisschen Urlaub jetzt, und dann kommt der Lesnar an und sagt so, hey, ich bin jetzt hier zurück, wo ist denn der Lashley? Findet ihn nicht, ne? Und dann geht er zu Adam Pearce, der meint so, nee, ich hab den gefeuert, und dann wird Lesnar ganz sauer, ne? Und dann droht er ihm einen Prügel an, wenn er den Lashley nicht zurückholt. So, spannende Geschichte.
Stimmt. Hatte der Lesnar den Adam Pearce sich schon mal bedroht, backstage, irgendwie mit seinem Jagd, mit dem Geweih, irgendwie war der auch mal was.
Das ist nicht.
Egal, da gab es, glaube ich, mal während der Pandemie auch so eine
Szene. Der Lesnar hat doch beim SummerSlam gewonnen, oder? Nee, Quatsch, in Saudi-Arabien hat er gewonnen, richtig? Mit so einem Einroller.
Genau, da sah der Bobby das ganze Match hinweg wie der Sieger aus und dann kommt unser Brock und rollt ihn da einfach ein, ganz elegant. Und
soll der Brock nicht auf Gunther treffen bei WrestleMania? Hat man doch auch gelesen, was denn da los?
Auch ein spannendes Internetgerücht.
Ja,
ja. Ja,
ja, ich weiß nicht.
Mein Vorschlag war ja für WrestleMania, wurde ich direkt abgekanzelt hier durch einen Kollegen, den habe ich jetzt erstmal abgesetzt, bei WrestleMania Brock Lesnar gegen Pat McAfee zu machen. Das sind noch die Dinge, die mich, nicht gegen Pat McAfee, gegen hier, Logan Paul.
Oh.
Da gucken noch die Leute hin. Das wollen die Mainstream-Zuschauer sehen, solche Sachen.
Ja, würde ich hingucken.
Siehst du?
Na gut. Aber ich bin ja großer Lesnar-Fan, aber irgendwann... Selbst ich werde langsam so ein bisschen müde halt auch, ne? Ich meine, die Sarah von SummerSlam, die war richtig toll mit dem Traktor. Ich hoffe, dass sie da ein bisschen noch was weiteres machen können. So ein bisschen so einen abgefuckten, aber so ein bisschen so einen verrückten Lesnar finde ich auch schon mal gut.
Keine andere Sache noch zum Ring fahren. Bagger malen.
Er hätte ja den Milchtrakt von Kurt Engel fahren können. Das wäre auch toll gewesen.
Das wäre schön gewesen, wenn er da einfach am Steuer gesessen hätte, aber man hätte das gar nicht erwähnt. Nur der Brock fährt das Fahrzeug da rein, aber man spricht gar nicht.
Nein, das wäre klasse.
Naja, gut. Monday Night Raw. So ist das halt mit WWE hier kurz und nach Weihnachten. Da passiert da nicht ganz so viel. Wir können vielleicht festhalten, es war auch schon mal schlimmer.
Ja.
Vielleicht auch schon mal besser.
Man kann die Shows sich ja, glaube ich, entspannt angucken, wenn man wirklich die Zeit dafür hat. Aber irgendwie.
Wenn einem nichts Besseres im Leben einfällt, dann kann man das auf jeden Fall durchaus machen.
Wenn man da kuschelig früh im Bett liegt, ne, schöne Tasse Kaffee, dann guckt man dann auch hin. Die Werbeunterbrechung, die nerven halt wirklich big time halt, ne? Das ist halt wirklich hart. Klar, durch den Sohn kannst du es wegskippen, aber es ist einfach wirklich. Du weißt ja auch immer schon, wenn ja so ein Kampf angepfiffen wird, dass du nach 3 Minuten kommt der erste Werbeblock. Und kannst ja gleich dann schon weg. Man spielt ja keine Rolle, was davor kommt. Aber das war ja schon immer so, oder das heißt nicht immer so, aber. In den letzten 10 Jahren war das ja immer schon so, das ist dann halt irgendwann, hast es halt gefühlt durchgespielt, ne, als Zuschauer. Und dann bleibt da nur noch Frust zurück, ne. Gucke ich ja doch lieber SmackDown, muss ich sagen, aktuell.
SmackDown ist immer eine feine Sache, kann man schauen. Ich weiß aber, man kann am Wochenende noch mehr schauen, wenn man zum Beispiel am Samstagabend schon unter der Bettdecke liegt, am frühen, also für mich frühen Abend um 22 Uhr. Ich habe nämlich gesehen, Bild Plus überträgt zum ersten Mal, behaupte ich jetzt mal, ohne das stimmt glaube ich nicht, aber überträgt auf jeden Fall am Samstagabend Wrestling. Ja, was ist denn da los?
Ja, wir zeigen schön die WXW Geburtstagsshow aus Oberhausen. Und ja, es ist nicht das allererste Mal. Wir hatten sogar schon mal eine Raw-Ausgabe aus Liverpool vor vielen, vielen Jahren. Aber es ist zum ersten Mal, dass wir eine komplette deutsche Wrestling-Show zeigen. Und ja, ich bin da sehr gespannt, wie das funktioniert. Im Endeffekt, letzte Woche gab es ja so ein bisschen Aufruhr bei vielen WXW-Fans. Kann man ja auch alles verstehen, ist ja auch okay. Und ja, wir sind sehr gespannt. Im Endeffekt wäre natürlich toll, wenn das Experiment funktioniert. Einfach weil dann mehr Leute sich für deutsches Wrestling dann interessieren könnten. Oder zumindest erstmal in Berührung damit kommen, weil es gibt ja immer so viele Leute, ich weiß nicht, wie das dir geht, die dann einen immer fragen, so, gibt es eigentlich auch hier Wrestling in Deutschland? Und dann sagst du, ja, ja, gibt es da und gibt es hier? Und dann so, ach, wusste ich gar nicht halt, ne? Und bei den meisten im Mainstream kennen ja wirklich nur WWE Catch. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin immer gerne bei diesen, auch bei diesen deutschen Shows, weil es halt immer Spaß macht. Und wenn man Leute mitnimmt, mal letztens hatte ich hier bei der GWF in Berlin, da war die uns allen bekannte und geliebte Mia Julia dabei und die hat einen großen Spaß gehabt. Wir gehen am Sonntag hier wieder zur GWF, kommt sie wieder mit. Tja.
Mia Julia, ja. Ist das nicht auch eine Erwachsenenfilmdarstellerin und Schlagersängerin?
Na, Schlager-Ballermann eher so, ne?
Ah, Entschuldigung, ja, Ballermann, natürlich.
Ballermann-Sängerin. Ne? Ja, Erwachsenenfilme, sowas macht sie auch, ja. Aber das ist ja okay.
Das ist völlig okay. Ja. Das gibt's am Sonntag, die GWF.
Genau, und Tag vorher zeigen wir die WXW.
Die ja, muss man auch sagen, in den vergangenen Jahren in Sachen TV-Produktion da schon sehr nachgelegt haben und das auf einem hohen Niveau machen. Mhm. Da findet man auch vergleichbar wenig jetzt im Independent Wrestling weltweit, vielleicht sogar fast gar nichts, was so gut produziert ist. Und läuft ja, viele werden es auch schon mal gesehen haben, auf dem WWE Network, haben eine vollgepackte Card für die 22. Anniversary Show. So lange gibt's WXW schon. Und ja, das läuft dann am Samstag um 22 Uhr auf Bild Plus. Da braucht man, glaube ich, ein Abo.
Ja, aber kostet nicht viel.
Was heißt glauben?
1,99 kostet das.
Und das ist ja fast Geschenk, wenn das so günstig ist. Und dann kann man das mal schön streamen. Habe auch gesehen, da war jetzt nicht jeder direkt begeistert davon. Also jetzt nicht, dass es einen Livestream gibt, sondern weiß ich nicht, dass vielleicht nicht jeder der größte Fan der Plattform ist. Aber ich fand, was ich ja, ich sehe das ja ein bisschen anders in dem Sinne, ich komme ja noch aus der Zeit aus den 90ern, ja? Also als es da zum ersten Mal auch Independent Wrestling gab, es gab zum Beispiel mal so 98 oder 97 rum, da sind ja mal Sabu und Rob Van Dam, die sind nach Deutschland gekommen, sind in Hannover angetreten.
Wirklich?
Ja? Ja, ja, das gab's mal einmal und dann wurde das auch mit so einer, das war natürlich ein heißes Bildmaterial dann unter Fans, ne, wie das noch mit einer verwackelten Hi-8-Kamera aufgenommen wurde. Und so ging das dann, ne? DVDs, mittlerweile Streaming, aber dass wir jetzt so weit sind, die WXW das auf die Beine stellt und egal wo das dann noch läuft, aber hier läuft's dann natürlich bei Bild Plus, dass man quasi live die Sache produziert und dann ausstrahlen kann. Das finde ich schon eine tolle Entwicklung. Aber da spricht ja um der alte Mann, der die ganze, diese technische Streaming-Revolution mitgemacht hat. Eine Sache muss man mal sagen, das läuft ja quasi live, aber nicht ganz live, sondern erst um 22 Uhr. Und da spielt ja der Jugendschutz.
Ja, leider. Wir hätten es natürlich gerne live gemacht. Und wir hatten auch wieder Gespräche mit unseren Anwälten gehabt, ob wir das machen können, weil wir haben jetzt nicht diesen direkten Jugendschutz, wo man einen PIN eingibt. So wie es zum Beispiel der Sohn hat. Das Problem ist aber lustigerweise, das WWE Network hat das ja auch nicht. Ja, und da kommen die Shows, die werden ja auch gestreamt. Aber unser Anwalt meinte so, ja, lieber mal nichts riskieren und deswegen machen wir es abends um 10.
Das Ding ist ja mal ganz gut, das ist ja das Absurde, ne? Du kannst ja im Internet durch die Eingabe von wenigen Buchstaben in die, weiß ich nicht, in die Porno-Welt eintauchen und natürlich auch zu jeder Tages- und Nachtzeit Catchen sehen. Aber die deutschen Landesmedienanstalten interessiert natürlich nur das, was auch aus Deutschland heraus ausgestrahlt wird. Beispiel wäre zum Beispiel, als wir damals auf Eurosport WWE hatten, ja, da lief es ja auch schon ab 21 Uhr, weil Eurosport ja mit der französischen Sendelizenz sendete und deshalb das möglich war. Auch wenn das quasi in Deutschland ansässig war. Also, weiß ich nicht, wenn Axel Springer jetzt, Axel Springer vielleicht in ein anderes europäisches Land umziehen möchte, könnte man Catch noch früher
zeigen. Ja, wäre eine gute Idee. Ja, aber ich glaube,
vielleicht ein bisschen zu viel Aufwand dann.
Weil ja, hätten wir jetzt diesen TV-Sender nicht, hätten wir es vielleicht sogar früher gezeigt, aber dadurch, dass wir ja wirklich eine TV-Lizenz haben, müssen wir uns da, glaube ich, wirklich an die Vorgaben für TV halten. Und das ist das Problem. Auch selbst, wenn es nur digital läuft. So. Und das war ja bei unseren MMA-Events ja auch so. Wir hatten das ja am Anfang, haben wir zum Beispiel Wheel of MMA live ausgestrahlt um 19 Uhr. Und dann gab es ganz wenige vereinzelte Beschwerden bei der Landesmedienanstalt. Das ist hier irgendwie Brandenburg. Und ja, und dann haben wir uns dann auch entschieden, als es dann Richtung TV-Sender ging, dass wir dann einfach wirklich klein beigeben und ab abends um 10 umziehen. Was natürlich schade ist, weil wir hätten natürlich auch gerne die MMA-Events live gezeigt und auch jetzt hier WXW live gezeigt. Ändert aber nichts daran an demselben Aufwand halt, ne? Weil im Endeffekt, es wird ja nicht aufgezeichnet und dann kriegen wir eine VHS zugeschickt und dann schreiben wir die aus. Ja, es wird ja trotzdem quasi live recorded und dann wird es gleich überspielt, was nochmal eine ganz schöne Herausforderung ist, weil WXW hat ja bisher auch nie live ausgestrahlt. Das waren ja immer quasi mit Post-Production und dann ein, zwei Tage später. Und deswegen sind da gerade die Kollegen im regen Austausch, weil das für auch für beide Seiten quasi Neuland ist und deswegen sind wir mal gespannt, dass das alles funktioniert.
Ja, toi, 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 das dann um 22 Uhr und vielleicht unsere Gesetzeshüter, das bezieht sich ja jetzt nicht auf euch, sondern generell auch was WW-Ausstrahlung mit TV angeht, kommt man da nochmal von weg von dem, was irgendwann in den 90ern.
Ja, ist halt die Frage, wer kämpft da dagegen halt mal an halt, ne? Im Endeffekt, wenn alle immer nur sagen, ja, die haben das mal so entschieden, ist halt so, ja, dann ändert sich's auch nicht halt, ne? Ist halt die Frage, da müsste man wirklich mal da rangehen und den Leuten unterhalten.
Ist dann ja quasi auch Lobbyarbeit und naja.
Weil ich glaube,
ja, das catcht nicht so eine große Lobby angeblich. Nee. Ist das ja in den Jahren hier mal versucht worden, als es etwas mehr Präsenz von WW in Deutschland gab, weiß ich aber nicht 100%. Aber wäre natürlich, weiß ich nicht, eine Aufgabe, wo man da ja, politisch aktiv wird. Aber im Endeffekt ist natürlich Catchen dann auch so eine nischige Sache, dass es dann vielleicht den Aufwand nicht wert ist und man dann auf diesem alten FSK 16, 22 Uhr Ding beharrt. Es ist ja nicht so, dass Catchen jetzt zwingend im Nachmittagsprogramm laufen müsste, wie das damals bei RTL 2 machte, wo das ganze Ding ja dann losgetreten wurde. Aber ich glaube, dass Menschen, die ab 20 Uhr Fernsehen schauen, auch einigermaßen damit klarkommen werden, um zu verstehen, was Wrestling jetzt genau ist. Und das ist eben nicht, das war ja immer das Ding, hier wird ein Konflikt dir vorgetragen und der Konflikt wird dann geklärt durch, ne, nicht durch den regen Austausch von Worten, sondern dass man sich aufs Maul gibt. Aber ich behaupte mal, dass die Menschen schon in zu 95% den Fällen so weit entwickelt sind, das schon zu durchschauen, was hier passiert.
Ja, ich glaube aber, dass auch gerade, wenn diese Landesmedienanstalten haben einfach zu wenig Ahnung. Also mir kommen immer noch so viele Leute entgegen, auch bei uns im Verlag, die mich immer noch fragen, ob das echt ist oder halt nicht. Ne? Das ist halt, das glaubt man eigentlich nicht, dass Leute immer noch das nicht wirklich wissen. Und gibt es halt, oder die halt ankommen und sagen, ja, die tun sie ja nicht wirklich weh. Das ist halt die andere Seite, wo du denkst dir so, naja, nee, es ist halt dazwischen halt, ne? Es ist gescriptet, aber die tun sich weh. Und da ist wirklich noch viel, viel Unwissenheit und ich glaube auch gerade bei diesen Behörden, die sich da wirklich nicht auseinandersetzen damit, die haben einfach keine Ahnung. Und das habe ich auch immer schon gemerkt, als es im Schriftwechsel mit den Anwälten bezüglich MMA, da waren auch schon so viele Sachen, wo man merkt, so, nee, die wissen gar nichts. Ja, die dann einem vorhielten, da sind keine Regeln und bla bla bla. Und denkst dir so, stimmt ja nicht. Also, da gibt es ja mehr Regeln als beim Boxen.
Und Ja, das ist auch so ein Ding, was irgendwie auch in den Köpfe der Menschen eingedrungen ist mit den nicht vorhandenen MMA-Regeln. Ja, ja. Was auch damals, da gab es ja auch viel Politik und wie hieß er, Werner Schneider, glaube ich, der damals Boxen kommentiert hat auf RTL, auch mal eine Zeit lang der Kabarettist, der dann ja auch von irgendeiner, behaupte ich jetzt mal, ich glaube, der ist ja auch nicht mehr unter uns, also schon so positioniert wurde, auch in Medien, der dann so richtig dagegen gestänkert hat. Und ich glaube, das ist, also was da niedergerissen wurde, das ist heute auch noch so ein bisschen
gestanden. Ich erinnere mich noch dran, als ich glaube, die UFC zum ersten Mal in Deutschland war, schon ewig lange her, da hat dann selbst die Bild, muss ich sagen, das war noch vor meiner Zeit, dann gab es dann auf einmal Artikel, wo dann irgendwelche Käfigkämpfe von Kleinwüchsigen gezeigt wurden. Ja, und das wurde dann in Verbindung mit der UFC gestellt, was natürlich absoluter Quatsch war. Aber wo du halt dann merkst, dann, dass dann gewisse Leute halt einfach was dagegen haben. Ich kann mir vorstellen, aus der Boxecke hat man das nicht so gerne gesehen, ja, dass dann so ein zweites großes Kampfsportding da auf sie zukommt. Was auch Sinn macht, wenn dann halt du erzählst dann vom Herrn Schneider halt, ne, der dagegen pestet oder gepestet hat, macht ja irgendwo auch Sinn. Und wenn man halt sieht, wie sehr der Boxsport in Deutschland dahingesiegt ist und wie weit unten der ist, dann, naja, dann ist es halt schade, dass man halt dann nicht den MMA-Sport, wo man sieht, da ist Potenzial da, dann eine bessere Bühne geben kann, weil selbst bei sowas wie Bielov MMA, was ja auch alles Nische ist, hast du dann trotzdem in Berlin halt 6.000, 7.000 Zuschauer. Das ist mehr, als die WWE teilweise zieht. Und WWE kommt jede Woche im Free-TV. Also da sieht man mal, was ein Potenzial da ist und wie es aber klein gehalten wird durch bestimmte Behörden. Und das ist natürlich schade.
So, gucken wir mal, dass es vielleicht eines Tages nochmal besser wird. Jetzt Stand der Dinge ist 22 Uhr am Samstagabend. Und ich hoffe natürlich, das läuft auch technisch gut. Und vielleicht ist das ja auch dann, ja, ein Schritt, wo man von solchen Dingen in Zukunft noch mehr sehen wird und auch der Zugang dann auch generell zum Wrestling nochmal verbessert
wird. Ja, ob das dann im Endeffekt auch dann nochmal WXW wird, weil diese Fragen kamen ja auch gestern, gab es ja diese YouTube-Runde, ne, von den WXW-Chefs mit den Fans. Das war alles sehr schön gemacht und es war auch alles sehr spannend. Und da kam ja auch immer die Frage, ob das eine langfristige Kooperation ist. Und das ist ja halt erstmal nicht. Wir testen ja erstmal als was. Auch für uns selber und wollen gucken, haben einfach Bock, mal was auszuprobieren, weil wir damals mit den MMA-Events sehr gute Erfahrungen hatten. Und da wissen wir auch, da gucken jetzt keine Millionen Leute zu. Ja, aber du hast halt da wirklich eine echte Fanbasis und ich glaube, die hat einfach Bock. Und da wollen wir mal kicken. Und vielleicht zeigen wir irgendwann auch mal GWF bei uns und so. Ne? Hat Ahmed schon gefragt. Und also, dann kann man auch mich sehen, wie ich da in der ersten Reihe sitze und Bier trinke. Das ist doch was.
Ja, muss das sein?
Ja.
So, das gibt's am Samstag. Am Sonntag gehst du auch noch zum Catchen und dann ist das Jahr auch schon so gut wie vorbei. Mhm. Weihnachten steht noch an. Was hast du dir noch jetzt für die letzten Tage vorgenommen? Arbeiten.
Ja, arbeiten und irgendwann anfangen so die typischen, was man so macht, ne? Die Kalender, Fotokalender für die Verwandten zu erstellen. Ne? Muss man mal machen. Mit den Urlaubsfotos von den 8 Wochen,
weißt du? Ja. Gibt's ja genügend von den Urlaubsfotos. Von daher sollte das mit dem Kalender einfach zu erstellen.
Ja, das sollte eigentlich einfach sein. Aber man findet ja nie die Zeit halt. Ne? Immer arbeiten, ne? Immer Catchen gucken, Podcast, ist ja unerhört.
Ja. Und dann noch ein paar Folgen von The Office. Ja. Weil wenn wir jetzt das Jahr mit dem letzten Thema zum Abschluss bringen, können wir sagen, wir haben die Serie beide für uns entdeckt in diesem Jahr, ungefähr zur gleichen Zeit.
Oh ja, das stimmt. Das war erst dieses Jahr, ne? Boah. Und ja. Ich gucke sie schon zum zweiten Mal durch gerade.
Da soll man sich mal reinziehen.
Ja, weil ich sofort wieder alles vergesse. Das ist super.
Das ist sehr praktisch. Na gut, jetzt wollen wir dich so langsam entlassen, weil du musst jetzt dein blau-weißes T-Shirt überziehen, dein Trikot. Leibold. Du bist ja Argentinien-Fan.
Ja, großer Fan. Dann ziehe ich mein Leibold gleich über.
Geht's ab. Ja. Der Kollege Markus Holzer, genau wie du, Guns N' Roses und Maradona-Fan. Da seid ihr sehr
wie
ehrlich.
Wie alt ist er?
Darf ich nicht sagen, aber
ja, gut.
Minimal jünger als du. Oh.
Ja, aber das ist schon was Genaues gewesen früher. Guns N' Roses und Maradona, das war eine Liga halt. Ne? Und der Messi ist auch schon gut und ich gucke keinen Fußball mehr großartig, aber eine WM oder EM ziehe ich mir immer rein und immer auf Argentinien. Gut, bei der EM weniger auf Argentinien. Ne?
Ja, ich spiele nur selten mit.
Die Geografie-Fans unter uns wissen warum. Und ja, das wird ein großer Abend. Aber ich habe ein gutes Gefühl.
Jetzt kannst du abschließend deinen WM-Tipp auch abgeben. Wer wird Weltmeister?
Naja, wenn ich Geld setzen müsste, würde ich trotzdem auf Frankreich setzen. Das habe ich aber schon gesagt nach dem ersten Spiel, weil die einfach ziemlich, ziemlich gut spielen. Aber ey, vielleicht überrascht uns ja Marokko auch morgen, ich weiß nicht. Aber ich würde mein Geld auf Frankreich setzen und natürlich, mein Herz ist natürlich für Argentinien, das ist klar. Aber wenn Argentinien im Finale gegen Frankreich verliert, war es trotzdem eine gute WM für mich als Argentinien-Fan, von daher alles fein. Das ist ja das Problem, das Endspiel ist ja direkt vor dem GWF-Event.
Ja, stimmt, es ist am Samstag schon um 16 Uhr.
Nein, Sonntag.
Entschuldigung, Sonntag.
Sonntag 16 Uhr und 18 Uhr ist Anpfiff im Catch-Saal Kreuzberg.
Ja, wie kriegst du das denn?
Ja, ich weiß auch nicht, ob ich mir da vorher irgendwie eine Kneipe in der Nähe suche. Also wenn Argentinien spielt, den Kneipe in der Nähe suche. Oder ob ich dann ganz auf dem Handy dann so gucke, ne? Weiß ich auch nicht.
Das kriegst du schon hin. Drück nur die Daumen, dass es nicht in die Overtime geht. Dann wird es problematisch.
Ja, man kann ja auch drinnen gibt es gutes Internet. Von daher ist das ja alles okay. Erstmal heute ein Schritt nach dem anderen, sagt man ja immer, ne?
Ganz genau, alles mal ganz vorsichtig hier machen. Und deshalb bereite dich darauf vor, mach dir noch einen schönen, weiß ich nicht, was es dazu gibt.
Weiß auch nicht. Ich muss im Früh um 5 Uhr aufstehen. Also, da wird es jetzt nicht so viel geben, ne? Einen schönen Tee.
Ein Kakao mit Sahne.
Nee, so. Mag keine Sahne. Schönen Tee. Kräutertee. Herrlich, ne?
Okay.
Naja. Guckst du auch?
Auf jeden
Guckst
Fall.
Guckst du auch Fußball heute Abend?
Das kann ich noch nicht versprechen an dieser Stelle. Ich kann mir das aber schon vorstellen, dass ich das gleich einschalten werde.
Miss Kroatien ist ja auch wieder dabei.
Ja, die ist mir natürlich auch schon aufgefallen bei meiner Lektüre von Bild.de. Man muss sagen, eine stattliche Dame. Ne?
Ja, auf Instagram leider haut sie immer so Gesichtsfilter drauf in ihren Storys. Ganz furchtbar. Bei den warum auch? Die ist ja eigentlich so, auch wenn die mal nicht geschminkt ist, gut, hat man nicht gesehen, aber eigentlich schon ganz adrett. Weil da hat sie diese ganz furchtbaren Gesichtsfilter. Ganz furchtbar. In ihrer aktuellen Geschichte, 37 Minuten her. Was soll das denn?
Letzter Aufruf hier zum Ende dieses Podcasts an Miss Croatia. Bitte lass die Filter weg. Wir möchten deine natürliche Schönheit genießen. Und das mit den drei magischen Worten. Alles erdenklich Gute.